Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
So, sind wir soweit?
Ja, was denn?
Ja, cool.
Hi.
Können wir nochmal? Oder wollen wir das verlassen?
Lassen. Ich fand das gut.
Ja.
Oder schalten dann alle direkt ab.
Ist das schön.
Nochmal alles rausholen jetzt
ja,
hier.
Genau, alles
fühlt sich,
rausholen.
Fühlt sich viel besser
und damit
an.
Frohes neues Jahr da draußen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Jahresrückblick.
Oh, ich bin noch ganz müde von Silvester.
Ja, glaube ich dir. Glaub ich dir. Nicht nur von Silvester, von den drei Tagen, die du durchgemacht hast.
Es war, ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Keter ist one hell of a drug.
Ist es?
Würde ich sagen. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber gut, wir kennen uns mit Filmen aus oder versuchen es zumindest. Und deswegen reden wir heute über unsere Top 5 des Jahres 2023. Für all diejenigen, die jetzt dummerweise erst dieses Video eingeschaltet haben, bevor sie das letzte Video eingeschaltet haben. Ja, wir haben die Plätze 10 bis 6 abgearbeitet, inklusive des ersten Halbjahres so gesehen. Und jetzt kommt das zweite Halbjahr. Wir haben als kleine Unterstützung die Listen von Steven und von Tino mit dabei. Und jetzt versuchen wir nochmal hier unsere Plätze 5 bis 1 zu eruieren. Aber vorher gucken wir uns einmal einen schönen, feinen, kleinen Supercut an mit den Filmen, die in der zweiten Jahreshälfte gestartet sind.
Guter
Cut wieder mal.
Gut, was sagt der Experte?
Ja.
Gut.
Ja. Ne? Guter Cut. Ne? Mhm. Ob es Tom Cruise geschafft hat?
Man
weiß dieser Klippe? Man weiß es nicht.
Vielleicht erfahrt ihr es im ersten Teil.
Ja, so, was machen wir denn nochmal? Ich glaube, ich würde mal als erstes die beiden Plätze, die fünften Plätze von unseren beiden Gästen abhaken. Bei Tino ist es wahrscheinlich auch wieder relativ einfach, weil es wieder ein Film sein wird, den nur er gesehen hat. Er hat nämlich auf Platz 5. Entschuldigung, einen Film namens, oh Gott, Giga Thunder Double X. Und jetzt muss ich dazu sagen, den habe ich tatsächlich angefangen zu gucken. Der geht auch locker 2 Stunden 57 oder 52 Minuten und ist so eine bescheuerte Story, das habe ich noch nicht gehört. Da geht's um einen Premierminister, der gleichzeitig Filmstar ist. Und weil aber sein Konkurrenzminister ihm die Leinwände in seinem Bezirk klaut, beschließt er, einen Killer anzuheuern, beziehungsweise beschließt er halt irgendwie Leute anzuheuern, die diesen Minister ins Handwerk pfuschen sollen. Und ein Polizist, beziehungsweise jemand, der gerade im Knast war, muss jetzt einmal so tun, als wäre er Regisseur, um einen Gangsterboss in Szene zu setzen für dessen eigenes Biopic, damit er diesen Gangsterboss umbringen kann, um so an den Minister ranzukommen.
Moment, Moment, in welchem Land befinden wir uns?
Indien.
Natürlich.
Ja. Ey, wie gesagt, ich bin noch nicht durchgestiegen. Ich bin so in den ersten 90 Minuten dieses Films. Ich habe noch nicht alles verstanden. Ich weiß nur, es konzentriert sich dann irgendwann auf diesen Polizisten, der erstmal so tun muss, als wäre er ein Regisseur, um dann Polizist werden zu können, nachdem er halt diesen Gangsterboss umgebracht hat, über den er einen Film dreht. Mit ihm in der Hauptrolle.
Okay. Wo guckst du sowas?
Dann? Netflix.
Netflix.
Die sind halt alle auf Netflix relativ schnell. Das
ist natürlich dann einfach.
Ja. Und,
ja, Tino ist ein einfacher Mensch.
Ja, okay.
Ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt.
Nein?
Ich finde das jetzt allein schon interessant.
Wir müssen euch mal zusammen in eine Sendung und Memo auch.
Ja, da hätte ich Bock drauf. Da hätte
viel
ich Bock.
Spaß.
So, und Steven hat auf seinem Platz 5 Killers of the Flower Moon.
Sehr gut.
Ja, das wird dann nochmal 6 Punkte für diesen Film geben.
Obwohl ich bin gespannt, welche 4 Filme davor noch liegen bei ihm.
Ich bin mal gespannt, wenn ich den gesehen habe, wie der mir gefällt.
Wird dir gefallen.
Ja.
Guck, brauchst du nur die ersten 5 Minuten angucken.
In Wahrheit ist das ein klassischer Mafia-Film, wie immer.
Ich habe halt einfach ein bisschen Angst vor der Länge.
Nein, das geht so.
Ja?
Das geht so. Aber da reden wir gleich noch drüber.
Wir reden gleich noch drüber. Butter. Ja. So, also Steven hat Killers of the Flower Moon, da reden wir gleich noch drüber. Ja, wer macht den Anfang? Wer möchte den Anfang machen? Ja, komm. Machen wir doch mal bei Thilo direkt weiter, denn der hat auch wieder einen Film.
Platz 5?
Ja.
Ich finde es toll, dass ich heute von meiner eigenen Top 10 so überrascht werde, weil ich habe sie dir einmal geschickt und danach nicht nochmal durchgelesen.
Ja, du hast.
Ich habe sie mir hier auch notiert zur Vorsicht, aber ich bin echt wirklich sehr dankbar, dass du die da so schön.
Es macht mehr Spaß, sich überraschen zu lassen.
Ja, genau. Ja,
ich mach das genau.
Was fand ich denn am 5 besten?
Genau,
Ich weiß es jetzt wirklich nicht.
Speak No Evil.
Oh. Was ich in der letzten Sendung sagte, ich mag es ja, emotional gefordert zu werden. Hm. Ja, so war es da halt. Ist ein Film, den ich gar nicht jetzt so groß empfehlen möchte, weil ich möchte nicht schuld sein, wenn das Leuten nicht so richtig schmeckt, was ich verstehen kann. Also, ja, toll. Ein Film zum Thema, wenn die Chemie mal nicht stimmt und man muss ja nicht mit jedem gut Freund sein, auf die Spritze getrieben. Wir haben es im Podcast auch schon ausführlich durchgemeimelt.
Dein Nummer 1.
Ja, und
worum geht's? Entschuldigung.
Die sind im Urlaub, 2 Ehepaare mit Kindern. Und dann sagt das eine Ehepaar, kommt uns doch mal besuchen in unserem Wochenendhaus. Und dann denken die anderen, die so drauf sind wie wir als Durchschnitt, ja komm, wir sind mal nett, warum soll man das nicht machen? Die waren ja auch in Ordnung. Und dann besuchen sie die und es fängt auch erst okay an. Und dann so richtig stimmt die Chemie nicht. Und die denken immer, naja, komm, vielleicht sind wir es auch in Schuld. Also so
Comedy Gefühle oder
über eine bitte?
Also todernst oder ein bisschen mit Humor?
Todernst. Ah, irgendwie auch, in Wahrheit finde ich es auch
der Anfang ist
schon humoristisch.
Weil ich dachte gerade an Bigger Splash und der ist ja auch
also es ist ernst, es ist keine Komödie, aber ich finde, es ist eine Satire ist es auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Zumindest die ersten 2 Drittel.
Ich finde bis zum Ende, das ist ein Film, der dann auch konsequent ist. Also das passt schon so. Aber ich muss sagen, ich kaufe mir nicht die Blu-ray, weil ich werde den Film nicht nochmal sehen.
Also wir haben den ja auch hier in der Sendung schon behandelt. Ich fand den furchtbar. Also ich fand den einfach, mir ist das zu einfach zu sagen, ja, der will, dass du diese Emotionen hast. Ja, das ist ein Film, der ist so weit weg von realistischem Verhalten. Und das ist immer das, was mich in Horror, für mich ist es ein Horrorfilm. Und ich finde immer, wenn die Charaktere sich so weit weg verhalten von einer nachvollziehbar, also was noch nachvollziehbar ist, da kann man natürlich streiten, ist das nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar. In meinen Augen ist es nicht nachvollziehbar, wie sie sich verhalten. Und da disconnecte ich einfach irgendwann, weil ich dann das Gefühl habe, der Regisseur will einfach nur noch provozieren oder schocken oder sonst irgendwas. Aber ja, das ist mir zu wenig.
Ich finde überhaupt nicht, dass sie sich nicht nachvollziehbar verhalten. Warum?
Also die Szene mit dem Hasen, tut mir leid.
Mm-mm. Mit dem Hasen?
Ja, wo sie nochmal zurückfahren.
Ja, hundertprozentig realistisch. Nee. Ich wäre auch umgedreht.
Auf gar keinen Fall.
Es war ja bis dahin noch nichts Schlimmes passiert. Ne? Es war ja bis dahin noch nichts wirklich.
Es war aber schon unangenehm.
Es war unangenehm und es war Missstimmung da, aber es ging noch. Sie sind davon ausgegangen, die pennen. Wir schleichen uns rein, holen das Viech und fahren zurück. Doch, ich bin auch schon absurde Wege zurückgefahren wegen Stofftieren. Ich kenne also das persönlich
generell
sehr
dieser aber nicht in so einer Situation.
Generell, wenn es um die
haben ja nichts Böses.
Aber wenn es um die Tilo, wenn es um die eigenen Kinder geht, setzt ein Beschützerinstinkt ein, der bei denen nicht eingesetzt hat.
Und die Figuren, zumindest für meinen Eindruck, hatten zu diesem Zeitpunkt schon Angst um ihre eigenen Kinder.
Ja, ja. Fand ich.
Und gab es nicht auch, wenn ich mich recht erinnere, gab es nicht eine Szene, wo das eine Ehepaar, wo die ihren eigenen, weil das war den, wo die den eigenen Sohn so fertig gemacht haben.
Ne? Das ist gewesen, das war an dem Nachmittag davor, das stimmt.
Ja,
und das ist auch der Grund, aber das
und war das ist Spitze. Keine Szene, die ich, ja, aber das ist nichts, wo man sagen kann, oh ja, ne, also die machen ihr eigenes Kind vor den Eltern der anderen, machen die das richtig.
Fürchterlich, fürchterlich.
Richtig fertig.
Fürchterlich.
Und du bist da mit deinem eigenen Kind und machst dann, tust dann so, als ob da, ja, nee, aber wollen wir ein bisschen Begem spielen? Nee, sorry, das war alles an den Haaren vorbeigezogen.
Aber es gibt da ja eine Diskussion. Also, dass die diskutieren dann ja recht laut darüber.
Ja.
Das geht ja dann schon ab.
Aber das war ja Ende. Das war ja psychische Folter, wo die zugeguckt haben.
Absolut.
Und auch am Ende.
Für mich war der ganze Film psychische Folter.
Auch am Ende muss ich sagen, da macht sich der Regisseur ein bisschen auch zu einfach aufgrund des. Also da steht der Shock-Value.
Das stimmt wohl.
Im Vordergrund. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Film ist in die ersten zwei Drittel wirklich toll beobachtet. Ja, man kann darüber streiten, ob man zurückfährt.
Ich fand das total schlüssig mit dem scheiß Hasen. Das ist vielleicht ein bisschen drüber. Aber bis dahin war noch nichts Gefährliches passiert. Es war nur so eine Art Missstimmung da. Und sie sind ja davon ausgegangen, die pennen noch. Er schleicht sich rein, holt das Viech und man ist da raus. Ja. Das heißt also, sie sind ja nicht davon ausgegangen, dass es noch mal eine Konfrontation gibt. Es war ja auch noch dunkel.
Wir haben unserer Tochter ein identisches Stofftier mal gekauft, um eben das Stofftier, was vermeintlich verloren galt, zu ersetzen. Es war vollkommen egal. Also wirklich, es geht auch so. Also man findet Mittelwege.
Also ich habe Schreiorgien erlebt, die gingen über 60 Minuten hinaus und ich bin zurück. Ich habe Straßen durchsucht wegen eines Ballons. Wegen einem scheiß Ballon, der erst total egal war, dann weg war. Und dann habe ich mir 50 Minuten lang eine Schreiattacke. Ich bin zurück, habe geguckt, wo kann der hingeweht worden sein.
Hast du ihn gefunden?
Nein.
Und hat das Schreien irgendwann aufgehört?
Das Schreien hat aufgehört, aber nicht direkt danach, sondern das wurde weitergeschrien, weil ich die nicht gefunden hatte.
Ja, aber so oder so ist das, finde ich, jetzt eine Diskussion, die kein Beweis für oder gegen den Film ist, ob das Kind geschrien hat, weil der Ballon wieder da ist oder nicht. Also ich finde, dass der Regisseur einfach, ich fand das ein interessantes Konzept, aber was für mich den Film kaputt gemacht hat, ist es dann auch am Ende einfach sich, ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber dann einfach mehr oder weniger sich das Kind aus den Händen reißen lassen und zu sagen, naja, was sollen wir machen? Das ist für mich unrealistisch.
So habe ich die Situation nicht wahrgenommen.
So war sie aber.
Aber die sind ja, die anderen, die Bösen sind ja deutlich überlegen.
Nein.
Und
eben nicht.
Womit sind die denn zu dritt im Endeffekt? Die Bösen sind zu dritt.
Wenn jemand dein Kind.
Ja, das ist gar klar. Ich fand's aber nicht, also.
Dann sagst du, naja, die sind zu dritt, dann nimm's halt.
Nee, so einfach war es nicht. Die haben schon was.
Genau so einfach. Die lassen sich am Ende zum Schafott führen.
Das habe ich auch nicht begriffen. Also ich würde auch nicht sagen jetzt, dass der Schluss des Films, da gebe ich euch ein bisschen recht, das ist so inhaltlich, finde ich, konsequent. Aber es ist vom Handlungsspielraum natürlich merkwürdig. Das stimmt, da hätte man mehr Aggression spielen lassen können,
sehe
ich genauso.
Was ich dem Film halt nach wie vor gebe, ist eben genau das hier. Wir haben diesen Film jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal irgendwie aufgeklärt. Er lässt keinen kalt.
Das stimmt. Ja.
Und es kommt jedes Mal zu Diskussionen. Mhm. Also das
ich
halt
muss
auch
dazu
mal
sagen, ne? Ich finde, dass der inhaltlich konsequent durchgezogen wird bis zum Ende. Ich brauche aber nicht im Jahr 1 oder 2 Filme, die diesen Härtegrad fahren von den letzten 5 Minuten. Da kann ich herzlichst drauf verzichten. Ich habe nur da gesessen, wie vom Kopf geprügelt. Dachte mir, wow, das war jetzt mal eine Erfahrung. Und ich habe es auch verstanden, worum es euch inhaltlich geht. Dass man jetzt solche Geschütze auffahren muss, ist vielleicht ein bisschen überambitioniert. Und ich bin ja selber Vater, habe auch kein Interesse, sowas allzu oft sehen zu müssen. Das könnt ihr mir wohl glauben. Insofern fand ich das künstlerisch, fand ich das schon imposant so ein bisschen. Aber ich kaufe da keine Blu-ray. Ich gucke den Film auch nicht normal und ich möchte den ausdrücklich keinem empfehlen.
Würdest du auch das mir nicht empfehlen, der ich damals Funny Games fast nicht zu ertragen empfand.
Nein, dann würde ich dir davon abraten.
Also das ist ungefähr die gleiche Liga?
Geht in so eine Richtung.
Ja. Ja.
Okay.
Aber ich würde dir dann halt, dass du dir When Evil Lurks auf den Zettel setzt.
So, und da habe ich nämlich Antje schon gefragt, sag mal, hast du den gesehen? Ich habe viel gehört und der soll so gut sein. Und es gibt ihn einfach noch nicht in unseren Breitengraden. Nee. Ne?
Den gibt's leider noch nicht in unseren Breitengraden. Wir hatten auch nur...
Ach, den wir gesehen haben?
Ja, genau, über VPN oder Festival
Screen. Ist das denn auch so schmerzhaft wie der? Oder ist das was, was man leichter konsumieren kann?
Also wir saßen da und wir haben alle... zwei, dreimal saßen wir so, was ist, oh Gott, was ist denn jetzt los?
Es gibt in diesem Film mindestens eine Szene, wo wir drei da saßen. Wir wussten nicht, was passiert. Wir dachten nur so... Ach du Scheiße, der Hund, der Hund, der Hund.
Ich. Und dann kommt John Wick.
Oh Gott, und dann
kommt eine Szene
und wirklich wir alle drei richtig so nach vorne. Ja, aber wirklich fassungslos.
Hab ich selten so erlebt.
Und instant, also alle drei, jeder für sich alleine so, was, Alter, was geht ab? Und das musst du halt echt mal schaffen noch, glaube ich. Dass drei Leute unterschiedlich, mit unterschiedlichen Gedanken, mit unterschiedlicher Aufmerksamkeitsspanne, mit unterschiedlichem Mindset.
Interesse grade, auch, mit unterschiedlichen Interessen. Ja, genau. Ich war nicht so wahnsinnig heiß noch auf diesen Film zu sehen, weißt du?
Ja.
Aber trotzdem, diese paar Momente.
Ich bin, weil ich überall den schon gelesen habe, dass der gut sein soll und auch in so Top-Ten-Listen aufgetaucht
ist. Aber das Problem ist halt Horror und Hype. Das ist halt wirklich das große Dilemma, was ein Horrorfilm, also eigentlich der Tod für jeden Horrorfilm ist ein Hype, wenn er einen Hype kriegt.
Weil du immer die Erwartungshaltung so hochschraubst. Ich hatte das so ein bisschen bei Talk to Me, es lag auch an einem schlimmen Publikum, was so laut war, wo ich erst in den Film nicht reinkam. Ich würde das nie sagen mit dem Overhype, weil ich versuche das immer irgendwie von mir fernzuhalten. Aber da dachte ich auch, der ist vielleicht so ein bisschen overhyped worden. Aber ich kann das ja auch nüchtern betrachten.
Generell hat Hype irgendwann mal geholfen?
Ne, Hype hat mal geholfen nicht, ne? Und jetzt, aber ich habe das Gefühl, drei Leute schreiben was Positives schon, reden alle vom Hype. Das ist auch übertrieben. Man kann sich doch auch mal freuen, wenn ein Film mal gut läuft, ne?
Und das ist halt auch das Ding, was ich halt auch in so den letzten Jahren immer so ein bisschen beobachtet und nicht ganz verstanden habe, dass halt sofort, wenn Leute etwas gut, also wenn mehrere Leute etwas gut finden, dass man dann sofort von einem Hype redet. Ja? Also, der wird ja nicht noch von irgendwelchen anderen, sag ich mal, Medien oder sonst irgendwas durch die Gegend gepusht und irgendwie größer gemacht, als er ist. Aber es gibt halt auch einfach Sachen, auf die können sich halt eine Menge Leuten einigen. Und dann ist aber gleich immer wieder dieses Wort Hype da.
Und dann will jeder wieder individuell sein und sich davon abheben. Und nein, dann kann der Film nur scheiße werden. Und dieses Phänomen gibt es einfach.
Ja.
Wenn man ein bisschen im Internet mal rumliest, vor allem bei Facebook, das gibt's einfach. Leute reagieren mit so einem Anti-Reflex. Wenn zu viel über einen Film positiv gelabert wird, dann kannst du 3, 2, 1 und dann ist der Erste da, der schreibt 0 von 10 Punkten.
Ja, das ist halt bei Speak No Evil nicht der Fall. Wir haben immerhin 6 Punkte für ihn.
Speak No Evil. Ich wusste es, als sie sagte, wo ist mein Stofftier, wusste ich, der dreht jetzt um. Der dreht jetzt um. Das macht der jetzt. Wusste ich vorher. Ich hab's mitgefühlt.
Und was man ja zumindest der Szene auch wiederum zugutehalten muss, dass der Vater, der das entscheidet, ja.
Die Mutter war ja dagegen.
Die Mutter dagegen und er ist ja aber ganz weit unten quasi und zwar von allen. Also er ist ja der, der sich auch gegen den anderen Vater überhaupt nicht profilieren kann. Also er ist der Schwächling in dieser Konstellation.
Und er sieht das auch immer noch so, er sagt auch immer noch zu ihr, ja bist du sicher und ach die sind doch so nett und in Wahrheit ist das doch in Ordnung. Ach komm, dann lass doch. Er ist so konfliktscheu, der Vater. Der scheut den Konflikt. Und der scheut auch dann in den Stofftierkonflikt. Und dass der umdreht, war mir völlig klar. Und ich habe leider die Bedenken, ich wäre auch umgedreht. Ja, wäre ich auch.
Naja.
Ich habe es auch gemacht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann, dass wir wissen ja vom Hörensagen, wie der Film auch weitergeht und ausgeht. Und allein deswegen, weil die Gefahr für uns vom Sofa aus so eindeutig droht, dass man, was der ja ignoriert, im Film selber ignoriert er das ja weitgehend.
Ja, dumm halt.
Ja, meinetwegen. Naiv.
Ja,
Weichei.
Also, das ist halt
scheu. Deswegen aber macht er das.
Irgendwann merkt man halt, was dem Regisseur.
Aber das ist der Film, davon handelt der Film. Komm, trau mehr deinem Bauchgefühl, du musst nicht mit allem.
Sag auch mal nein.
Sag auch mal nein. Ja, dafür muss ich natürlich nicht solche Szenarien kriegen. Aber bitte, damit haben wir den Film ja besprochen.
So, dann haben wir einen Film, den auch nur Antje hat, auf Platz 5. Alice Darling.
Den, glaube ich, auch nur ich gesehen habe.
Ja.
Und der lustigerweise, er kam nicht ins Kino, er kam noch nicht mal zum Stream. Also es ist so ein ganz klassischer, wie es das früher immer gab, DVD, Blu-ray, VOD.
Okay.
Und es geht um eine Frau, gespielt von Anna Kendrick, die mit ihren beiden Freundinnen, wie man sie gerade sieht, auf so ein Mädelsabend oder nee, so ein Mädelswochenende fährt in eine Hütte im Wald. Das ist jetzt nicht der Auftakt für den nächsten Evil Dead, sondern es ist halt einfach eine einsame Waldhütte und ausnahmsweise passiert da auch mal nichts. Und irgendwie merken die beiden Freundinnen von ihr, dass sie irgendwie komisch ist. Also sie ist irgendwie zurückhaltend, sie redet relativ wenig, sie kapselt sich ab und nach erfahren wir, dass sie aus einer extrem toxischen Beziehung kommt, was wir so in Rückblenden erfahren und wodurch sich auch die Rückblenden in ihrem Verhalten in der Gegenwart quasi widerspiegeln. Und dann erfahren wir nach und nach, wo ihr Verhalten herkommt und wie sie diesen Trip auch so ein bisschen nutzt, um ja, um vielleicht mal so zu reflektieren, wie ihre Situation ist. Und ich fand den so wahnsinnig subtil. Also der hat mich erinnert an diesen The Assistant, wo ja auch nichts Krasses in dem Sinne gezeigt wird, aber man durch die ganze Zeit durch die Stimmung und so durch leichte Verschiebungen in dem, was man sieht, so dass man merkt, irgendwie ist da was komisch, ohne dass man es so extrem direkt greifen kann. Und daran hat er mich sehr erinnert und endet auch halbwegs auf einer hoffnungsvollen Note. Also ist jetzt nicht der Downer wie ein Speak No Evil, aber verhandelt halt wirklich ein sehr ernstes Thema. Aber dann doch mit so einer gewissen Hoffnung quasi. Und mir hat der wirklich extrem gut gefallen. Und dadurch, dass er halt hierzulande weder ins Kino kam noch ins Streaming, finde ich es halt schade, dass der so gar keine Aufmerksamkeit generiert hat. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht generiert er den, wenn er irgendwann mal auf einem Streamingdienst erscheint. Aber ich kann den wirklich sehr empfehlen. Ganz reduzierter, auch dialoglastiger Film. Aber ohne sperrig zu sein, ohne sich lang anzuhören. Geht, glaube ich, auch 1,5 Stunden. Also auch so ein ganz schnörkelloses Ding und ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, so mein geheimster Geheimtipp dieses Jahr, weil, wie gesagt, den kennt.
Habe ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste gesetzt.
Schreibe ich mir direkt auf.
Ja.
Und Anna Kendrick kann man echt immer.
Ist immer eine gute Bank, sichere Bank. So.
Ja, liefert immer ab.
So, sichere Bank, David Fincher. Hä? Bei Andy
ist auf er bei Platz 5.
The Killer.
Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es für mich immer heutzutage ein Genuss ist, einfach mal wieder einen sauberen und technisch und handwerklich gut gemachten Film zu sehen. Und die Story, das Skript ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, finde ich. Hat eher so einen B-Picture-Charakter. Aber du merkst einfach, dass da ein Regisseur sitzt, der irgendwie mit 53 Takes nicht zufrieden ist. Und der nicht happy ist mit, ich habe gerade neulich einen Clip gesehen, da redet er über ein Bild aus Zodiac. Da macht irgendwer kurz einen Brief auf oder so. Und es gibt ein Close-up einfach nur von den Händen, wie er oder eine Zeitung oder irgendwas öffnet er. Und Fincher gefielen nicht die Haare auf den Fingern. Mussten sie die ganzen Haare painten, die Haare wegpainten von den Fingern.
Ich verstehe.
Solche Sachen.
Aber
solche
das
Sachen.
Lenkt dann in dem Moment vielleicht auch ab.
Ja, genau. Also, aber das trotzdem, trotz dieser ganzen, dieses fast schon manischen Arbeitspensums oder wie er halt an Filme macht, das spürst du doch. Du merkst, dass das alles richtig ordentlich und sauber ist. Und wie gesagt, ich bin nicht so wahnsinnig happy oder involviert war ich auch nicht im Film emotional, aber ich habe trotzdem den Film genossen. Ich konnte dem Film gut zugucken. Das ist, glaube ich, meine Aussage. Das ist eigentlich einer der wenigen Filme, es gab noch zwei andere, aber auf die kommen wir noch, dem man sehr gerne zuschaut. Nicht unbedingt vom Unterhaltungsaspekt her, sondern einfach nur genießen, weil es so schöne Bilder sind.
Ich glaube, wir haben einen neuen Spitzenreiter gerade jetzt auch erstmal, weil Eddie hat ihn tatsächlich auf seinem zweiten Platz.
Oh!
Das würde ich jetzt gerade einfach mal mit dann in dem Zuge aufgreifen. Das sind dann 9 Punkte für den.
Ja, das ist mein Cup of Tea. Ich mochte da eigentlich fast alles so dran, außer dass halt das Ende und so, der ist so ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, wie ich noch so auf einen Höhepunkt oder auf irgendeine smartere Conclusion oder irgendwas gewartet habe, was dann irgendwie nicht gekommen ist, sondern der ist wie so ein Herzschlag, der von der ersten bis zur letzten Minute fast gleich ist. Das macht der super, aber irgendwie hat mir noch so ein bisschen gab dann diese eine Schlägerei, die war auch ganz gut. Das war dann so ein bisschen fast schon das Highlight an Action. Aber ich mochte den Vibe von dem Film einfach, was du gesagt hast, die Ästhetik, die ganze Präzision.
Auch der Schnitt, hätte ich noch
der Schnitt,
dieser
alles.
Ruhige, konzentrierte, fokussierte Schnitt, so genau das, was du sehen musst.
Und er war halt die ganze Zeit so, Es gab nicht so eine richtige Fallhöhe in dem Film.
Also ja, deswegen, jetzt, das meinte ich mit B-Picture. Ne,
der war halt du, nicht so richtig.
Stellt euch den Film nicht von Fincher vor, stellt euch den Film von Brad Ratner vor.
Ja, also.
Stellt euch den Film von Brad Ratner vor. Dann weißt du, was da, was man da
das hätte. Ist genau das, was du sagst, stimmt. Das ist an dem Film sehenswert, weil bei mir wäre es eher Flop 2023.
Ich kann das auch verstehen. Ich könnte das verstehen, wenn jemand das
sagt. Ich will nichts mehr sehen von Killern, die im Titelhelden spielen.
Genau.
Ständig genau. Menschen umbringen, die nett sind.
Aber sie
und dann
Regeln.
Am Ende gegen ihren eigenen Auftraggeber angehen müssen. Ich dachte, nein, ich hab's. Und es ist genau aber, wie ihr sagt, weil der von Fincher ist, kann man den mal gucken, der ist formell toll. Aber ansonsten für mich, also wirklich, da war ich wirklich enttäuscht, ist Quatsch, das passt nicht. Ne? Er hat ja irgendwie einen Comic verfilmt, ne? Das ist eine Comic-Vorlage.
Das war ein Graphic Novel,
ja. Das merkt man.
Ja, warum und ich macht finde, er das?
Aber gut, ist in Ordnung. Es ist die abgeroschenste Handlung
das
der
Welt.
Das
verstehe ich auch nicht, warum er auf. Das hat mich die ganze Zeit beim Gucken des Films gefragt. Warum dreht er sowas? Was fand er an dieser Geschichte faszinierend? Oder sieht er nur die potenziellen Bilder und dann, Sequenzen, die er daraus machen kann?
Noch
und findet sich dafür motiviert?
Aber selbst da hat er doch schon Fetteres in seiner Filmografie.
Sag mir ein schwächeres Skript in den letzten 15 Jahren von ihm oder 20 Jahren von ihm. Wüsste ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht.
Vielleicht noch hier Panic Room oder so. Aber auch der hat noch einen anderen Wert als Killer. Wie gesagt, ich motze hier gerade auf ihn, weil ich mochte den ja auch.
Die Frage ist, mit wem soll man da sympathisieren? Weil er macht nur ätzende Sachen.
Ja gut, aber das ist ja nicht das Thema.
Na gut,
aber
das ist Anti-Held.
Also Goodfellas ist ja auch keiner wirklich sympathisch.
Ja, das ist richtig. Es ist ein Gangsterfilm, aber er ist allein.
Und er ist ein Auftragskiller.
Und dann er ist ein Auftragskiller und er wird dann hintergangen von seinen.
Naja, er hat halt erstmal Scheiße gebaut, ne?
Also, aber trotzdem, das ist wirklich
die ersten
20
Minuten finde ich super intensiv, muss ich sagen. Also der Film ist jetzt nicht Scheiße oder so. Das auf keinen Fall. Das geht erstmal wirklich stark los, aber dann. Dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Ja, weiß ich nicht. Also,
und der ist auch sehr vorhersehbar, finde ich. Sobald du schnallst, was das für ein Film ist, weißt du, okay, der nächste Beat ist das, aber da wirst du dir auch gedacht,
aber ich hätte doch gedacht, das ist ein Fincher, jetzt werde ich doch noch überrascht.
Ja, genau,
ich kann doch nicht davon ausgehen, dass der genauso wie ein Uhrwerk einfach weiterläuft.
Ja, das ist vielleicht der Twist.
Das ist wirklich ein
der Twist.
Das war für mich ein echter Twist.
Der Twist ist
auch das Schlussbild. Twist. Ich dachte, nee, das gibt ihm auch noch. Oh, wow.
Ja, aber wir haben über das Schlussbild auch schon, sag ich mal, unterschiedliche Wahrnehmungen geäußert.
Ja.
Also dementsprechend, ich finde das alles, ja, es mag clean und einfach sein so, aber wir hatten auch einen Film, in dem er halt gezeigt hat, wie jemand rückwärts altert. Und
das war mal eine Idee.
Ja, das war mal eine Idee, Fincher? Aber...
Ja.
Welcher?
Der mit Benjamin den...
Der ist von Fincher?
Ja. Klar?
Mhm. Jesus Christ. Den fand ich ja ganz geil, weil das war mal eine interessante Idee.
Den fand ich auch sehr weird.
Den fand ich ganz
weird auf jeden Fall.
Den fand ich nicht gut.
Nee?
Aber vielleicht muss ich den nochmal gucken. Aber
ich fand es halt, die Idee
den ist natürlich und Hugo von Scorsese war das.
Ja. Oder kenne ich Leute, die den wahnsinnig hassen, aber den habe ich noch nie gesehen.
Danke.
Hugo finde ich auch furchtbar.
Hugo muss sich ausmaßen. Das ist, glaube ich, der einzige Scorsese, den ich jemals ausgemacht habe.
Ah, ich habe den noch nie gesehen, weil ich das immer höre von Leuten.
Ja. Mag ich überhaupt
nicht. Also, da mochte ich aber den Look nicht, also diese ganze 3D-Optik. So, weil das so viel Fake ist. Naja, egal.
So.
Wir haben noch ein paar andere Filme.
Genau. auf meinem Platz 5 habe ich dann Talk to Me genommen.
Stark.
Weil ich mag den Film, ich habe es ja bereits gesagt. Auch.
Den habe ich auch vergessen gut. Auf der Liste. Hätte ich sicherlich auch aufgepackt.
Ja, so. Ich meine, müssen wir jetzt nicht nochmal groß was erklären. Ne? Den haben wir ja schon in der letzten Folge war das. Mhm. Ja. Letzten Folge ein bisschen auseinandergenommen. Ja,
wichtigere Filme jetzt noch.
Ja, wir haben jetzt noch wichtigere Filme. Unter anderem habe ich auf meinem Platz 4 einen Film, den Tilo, glaube ich.
Hat Eddie seinen Platz, war dein Platz 5 schon?
Nein.
Ah, nein. Entschuldigung. Eddies Platz 5 ist ein Film, auf den wir hoffentlich, glaube ich, auch nochmal gleich zu sprechen kommen, nämlich John Wick 4. Damit kriegt er schon mal 6 Punkte. Obwohl, ich meine, ey, können wir auch jetzt drüber reden. Ich habe John Wick 4 auf der 2.
Was?
Ja. Ich habe mir den Film jetzt inzwischen 3 oder 4 Mal angeguckt und ich finde immer noch neue Sachen in diesem Film. Und ich muss sagen, dafür, dass der erste John Wick für mich immer überhyped war, ja, also ich diesen Hype nicht nachvollziehen konnte, bei dem ersten Film oder die Begeisterung für diesen Film nicht unbedingt nachvollziehen konnte, den zweiten eigentlich auch total ätzend fand beim ersten Mal. Ich habe den zweiten die Tage nochmal gesehen und musste meine Meinung auch ein bisschen wieder ansetzen. Bin ich dann doch plötzlich mit dem dritten richtig Fan von dieser Serie geworden, weil der dritte dann endlich mal das gemacht hat, was ich eigentlich schon beim ersten sehen wollte. Und ich finde, der vierte ist so eine schöne und geile Stilübung, was Licht, was Design, was irgendwie Stil, was irgendwie Schauwerte angeht, mit dem man aber auch trotzdem noch ein bisschen was erzählen muss. Ja, der Anfang, der Auftakt ist lang, aber allein die letzte Stunde entschädigt mich dann doch für sehr viel, was der Anfang vielleicht vermissen lässt. Und in diesem Film steckt meiner Ansicht nach noch so viel drin, was ich halt gerne eben an diesem Untergrund-Parallelwelt-Kodex-Kino so mag. Ja, ich finde das ja einfach eine Fortführung von dem, was John Woo schon früher oftmals gemacht hat. Diese ganze unausgesprochene Ehrenregelung, die es da existiert. Weißt du, also da hat man immer das Gefühl, da gibt es so einen ganzen richtigen Katalog an Dingen, die man machen darf und die man in dieser Branche halt eben nicht machen darf. Und das transportiert John Wick für mich weiter. Plus halt Action-Szenen, die halt einfach geil sind. Der Kampf auf der Treppe vor dem Montmartre oder was ist es? Oder Sacré-Cœur. Fand ich fantastisch. Ich mochte die Disco-Szene mit Scott Adkins in seinem Fettsuit. Ich mag diese ganze Dragon Breath-Sequenz, diese Top-Down-Sequenz, die an Hotline Miami und so weiter erinnert, aber eben halt auch an die guten alten John Woo-Filme. Sehr viel Liebe für John Wick 4.
Ja, ist meiner Meinung nach der beste John Wick, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht jetzt so der Riesenfan von der Reihe. Hab die zwar alle gesehen, aber das war alles für mich so, ja, ganz nett. Aber der hat halt irgendwie, da hat für mich alles so gepasst. So von der Action und der Inszenierung und so weiter fand ich den noch am reifsten. Dann hast du Donnie Yen drin.
Donnie Yen, hab ich ganz vergessen.
Nochmal ein Pluspunkt, ne? Und wie gesagt, ich habe keinen Vier-Sterne-Film dieses Jahr gesehen. Also es ist jetzt für mich auch nicht die Offenbarung, aber wenn wir von Action-Kino reden, wenn du einen Film sehen willst, wo einfach 2,5 bis 3 Stunden, wie lange geht der?
160 Minuten, 190 Minuten.
Also wo es einfach gut inszenierte, stylisches Fratzengeballer gibt, dann why not?
Kann ich den gucken, ohne die anderen gesehen? Ich habe keinen gesehen.
Wenn du den geguckt hast, hast du die anderen geguckt.
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil der erste ist noch ein bisschen losgelöst von 2, 3 und 4, weil erst im zweiten Film wird er wieder so richtig zurückgeholt und alles, was jetzt
Aber wen interessiert die Story?
Ja, eigentlich schon. Aber alles, was ab dem zweiten folgt, ist, also ab dem zweiten baut aufeinander auf. Den ersten kannst du eigentlich meiner Ansicht nach losgelösen.
Ich würde es auch so sagen, weil du ja die Regeln der Welt verstehen musst.
Ja.
Also du musst verstehen, dass die Leute da mit Goldmünzen bezahlen. Du musst verstehen, dass sie quasi Hotels als Safe Space haben und solche Sachen.
Ah, dass es neutrale Zonen gibt, so gesehen.
Ah, okay, ja, verstehe.
Also es gibt, wie hast du es gesagt? Unterwelt-Kodex-Kino?
Ja.
Ja, das brauchst quasi ein Regelwerk. Vielleicht gibt's das ja auch online, dann kannst du nebenher
weißt, das so lesen. Wichtig?
Aber die Yakuzas haben das doch auch, ne? Mit Finger abschneiden und diese Sachen haben die
aber
doch da, ne?
Eigentlich ist so, also ich finde es so wichtig,
ja.
du musst einfach nur wissen, er ist der Krasseste und legt sich mit der ganzen Sekte an und die jagen ihn alle und er haut einem nach dem anderen auf die Fresse. Mehr musst du eigentlich nicht wissen.
Vielleicht gucke ich mal einmal doch alle, weil ist ja irgendwie eine Bildungslücke, da muss man da ja auch mal durch.
Also ich sag mal so, wenn es dir reicht an Informationen, dann würde ich mit dem dritten anfangen.
Okay.
Weil 3 und 4 sind meiner Ansicht nach, was Choreografien, was Inszenierung, was Action angeht, was das Design und die Gestaltung angeht, was die Hommagen angeht und so weiter, sind das für mich die beiden Top-Notch-Filme in der Reihe.
Ist auch viel dann wirklich direkt gedreht und nicht alles nur computerisiert oder so.
Ja, also es gibt natürlich, im vierten gibt es auch 1, 2 Momente, wo ich auch dachte, ach Leute, spart euch das. Weil dadurch wird es irgendwie ein bisschen goofy, dadurch wird es ein bisschen irgendwie, ja, schon fast Superhelden-Kino, wo irgendwie man halt sich fragt, hat der überhaupt keine Schmerzen? Aber auf der anderen Seite, bei John Woo hatten sie 5 Kugeln im Körper und haben trotzdem noch irgendwie bis zum Ende durchgeballert. So. Also deswegen will ich da gar nicht so diese krassen Ansprüche machen. Es gab so 1, 2 CGI-Szenen, finde ich auch nicht gut oder haben mir auch nicht so wirklich gefallen.
Ja, 1, 2 auf 2,5 Stunden ist ja natürlich.
Aber bei John Wick 4, muss ich sagen, hielt sich das echt sehr in Grenzen. Und allein für diese Dragon Breath-Sequenz, also du siehst halt alles von oben, wie er durch so ein Haus läuft, wie halt bei so einem Top-Down-Shooter.
Ja.
Und das ist wirklich sensationell gemacht.
Okay.
Also fand ich wirklich stark.
Also ich mag den auch sehr. Ich finde den dritten noch einen Tick besser.
Ich auch.
Finde, dass im zweiten zum Beispiel, ist es Shanghai? Ich glaube, es ist Shanghai, dieser erste große Shootout in dem Hotel, oder?
Im vierten ist es.
Meine ich ja.
Kyoto.
Ich finde zum Beispiel, dass das nicht so raussticht.
Muss nicht drin sein.
Und dafür, dass es das erste große Action-Set-Piece in dem Film ist, finde ich es ein bisschen enttäuschend gemessen an dem, was wir durch 3 von John Wick erwarten. Dann haben wir aber die Szene, die du gerade genannt hast, diese große Verfolgungsjagd auf, wie heißt dieser Kreisel?
L'Arc de Triomphe.
Genau.
Nee, oder?
Doch, ich glaube, es ist der L'Arc de Triomphe.
Der Kreisel vom Arc de Triomphe.
Die Szene mit der Treppe und so weiter. Und ein wahnsinnig reduziertes, das kann man, glaube ich, sagen, wahnsinnig reduziertes Finale. Ich mag den, wie gesagt, auch sehr. Den dritten finde ich einen Tick besser. Ist so ein bisschen wie bei Mission Impossible, dass ich da auch den sechsten Tick mehr mag als den siebten. Aber auch wirklich. Auch so.
Aber ich finde die Diskrepanz zwischen Mission Impossible 6 und 7 größer.
Ein bisschen größer als zwischen
John Wick 3 und
7. Das stimmt. Okay. Also es geht schon gut ineinander über.
Ja.
Ich hatte nur bei Teil 3 weniger Momente, den ich sagte, so jetzt macht mal voran.
Und ich muss auch dazu sagen, als ich den vierten gesehen habe, das war gerade so eine Phase, da kamen so viele Filme raus, irgendwo auf Streamingdiensten oder im Kino, die alle von der Beleuchtung so ätzend waren. Also so diesig, irgendwie alles nicht schön ausgeleuchtet. Ich glaube, da gab es noch diesen einen Horrorfilm kurz vorher. Ich glaube, es war irgendein Halloween-Film, wo ich mir gedacht habe, Alter, was macht ihr denn da? Habt ihr mal den ersten John Carpenter-Film gesehen? Habt ihr mal gesehen, wie der Film ausgeleuchtet ist? Was bietet ihr hier für eine diesige Suppe an, so, ja? Und John Wick, ein Film, der halt wirklich auch auf Lichtsetzung so vehement geachtet hat, ja, das fand ich halt einfach geil.
Ja, das macht neugierig, muss ich schon sagen.
Ja. So, 555. Dann, wer hatte noch einen fünften? Killer war Andy. John Wick war Eddie. Steven hat Killers of the Flower Moon, das hatte ich auch eben schon gemacht. Wer fehlt noch? Haben wir mal?
Du? Oder?
Nö.
Weil
Tokumi war mein Fünfter.
Achso, okay.
So, und dann? Tilo war Fünfter.
Hatten wir, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Speak No Evil.
Speak No Evil.
Speak No Evil. Nee, doch, okay.
Wollen wir nochmal drüber reden?
Nee, lieber nicht.
Also, zum Thema Stofftier, ja?
Nee, so, dann machen wir mit der 4 weiter.
Ja.
Da hat Antje auf Platz 4 als einzige Tar.
Ja. Warum? Warum als einzige?
Ja, ja, ich vergessen habe.
Was ist los mit euch?
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn das ganze Jahr über nachholen und ich habe es verballert, weil ich glaube, dass der mir auch gefallen hat.
Soll ich dir sagen, warum ich nicht drin habe?
Weil du ihn letztes Mal drin hast.
Weil der letztes Mal für mich, der ist gefühlt so sehr letztes Jahr.
Dachte ich auch.
Ja, aber trotzdem, Leute, das sind die Regeln.
Ich weiß, du hast recht, aber ich habe noch ein paar andere Filme, die ich aus diesem Jahr eher vorziehen wollte.
Hier gibt es auch so Regeln wie bei den Yakuzas. Ne?
Ja, genau. Deshalb wird Daniel nachher auch in der Finger abgeschnitten, wenn wir fertig sind mit der Sendung. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Classic Music Porn, wenn man so möchte. Mhm. Und es geht um eine Frau, gespielt von Cate Blanchett, eine Weltklasse-Dirigentin.
Die beste.
Die beste Dirigentin der Welt. Und es fühlt sich an wie ein Biopic. Es ist kein Biopic. Es ist eine Geschichte von einer, ja, getriebenen Frau irgendwo zwischen dem Wahn, ihre Arbeit perfekt auszuführen, aber gleichzeitig auch gewissen Versuchungen nicht erliegen will. Und
wusstest du das im Vorfeld mit den Versuchungen, dass das die Story ist?
Tatsächlich nicht, nein.
Ich auch nicht. Ich fand das super angenehm,
überraschend. Ich auch. Und dann entspinnt sich daraus letzten Endes ein Film, der auch zur MeToo-Debatte so ein Stück weit gehört, aber aus der weiblichen Perspektive erzählt ist.
Ja.
Und Cate Blanchett spielt sich die Seele aus dem Leib. Gott, also Michelle Yeoh in allen Ehren, aber dass die den Oscar nicht gewonnen hat, das finde ich doch ein bisschen.
Ja. Aber sie hat schon einen Oscar, oder?
Ich glaube, für Blue Jasmine, kann das sein?
Ich glaube, Cate Blanchett hat schon einen. Also dementsprechend, glaube ich, war das auch ein entscheidender Faktor für Michelle Yeoh.
Würde ich auch drauf tippen.
Aber ich habe sie nie besser gesehen. Also, wie gesagt, die spielt sich einen Wolf und der Film ist so wahnsinnig schön auch. Also, so, wir haben gerade schon im Falle von The Killer diese Eleganz und diese Präzision und das hat der auch total. Und wenn er dann am Ende noch so ein bisschen andeutet, so auch wieder nach eigenen Regeln zu spielen und ja, Sachen zeigt, von denen man überhaupt nicht weiß, sind sie gerade da, sind sie in ihrer eigenen Wahrnehmung, wenn sich so Realität und ihre persönliche Wahrnehmung so miteinander vermischt, dann geht's auch so fast so ein bisschen in Richtung Genre und fantastischer Film. Auch wenn man sich darauf einlassen muss, sehr viel über klassische Musik zu hören, es auch, wenn man nicht richtig tief drin ist, nicht versteht. Aber du musst es halt faszinierend finden, wenn Leute über eine Kunst reden, selbst wenn du sie nicht,
ganz genau,
wenn du nicht dabei irgendwie, nicht darin involviert bist. Und der Film schafft das, ohne dass man es rafft, dieses Interesse zu transportieren. Ja. Und das finde ich super.
Ich mochte den auch sehr. wie gesagt, für mich ist er einfach gefühlt zu sehr im letzten Jahr verhaftet. Und ich habe dann noch ein paar andere Filme, die ich dann einfach irgendwie. Aber ey, ich finde den fantastisch. Ich finde den fantastisch.
Aber guck mal, das schadet doch der Liste total.
Ja.
Dass du jetzt so denkst.
Ja, ich weiß. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass Deutschland so hinterherhängt.
Da hast du recht.
Ja. Ja. So. Steven hat auf Platz 4 Guardians of the Galaxy 3, womit der jetzt auch wieder einen richtigen Schub nach vorne macht.
Dass der hier noch
der kriegt doch Platz 1.
Ja, pass auf, es kommt noch, es geht gleich noch weiter, ja. Aber was habe ich gesagt? 4, ne? Das heißt 7. 1, 2, 3, 4, 5.
Ich glaube, das mit Evil Dead Rise wird nichts mehr, Thilo.
Kommt der nicht unter die Top 3?
So, und jetzt haben wir aber einen Film, der uns gleich, glaube ich, jetzt richtig mal schön nach vorne schiebt. Denn wir haben drei Leute, die ihn auf Platz 4 haben. Ich habe ihn auf dem vierten Platz. Thilo hat ihn auf dem vierten Platz. Und ich glaube, Antje hat ihn auch auf dem vierten Platz.
Ich hatte gerade Tar.
Ah nee, dann hast du ihn einen höher. Stimmt, du hast ihn einen höher.
Jetzt aber bin ich echt gespannt.
Thilo und ich.
Ich weiß es nicht.
Ich auch, bin auch.
Moment.
Ah, nein, bei Platz 3 kann es auch nicht sein.
Nee, ist es nicht. Stimmt, dann habe ich was falsch gemacht. Entschuldigung. Okay, egal. Wir waren bei Platz 4, ne?
Mhm.
Und ja. Hattest du schon einen Platz 4? Nein? Okay, dann bin ich jetzt durcheinander gekommen.
Macht doch nichts.
Du hast auf Platz 4 Guardians of the Galaxy 3. So, jetzt weiß ich auch, warum es jetzt nochmal einen richtigen Schub gibt.
Echt?
Ja, du hast Guardians auf Platz 3.
Zusammen müssen es immer 11 ergeben.
2. Kannst du bitte meine tolle
dann
Taktik
3,
nicht 4. Für deine, als deine verkaufen?
Ich versuche doch, nein, ich habe das doch nur aufgegriffen.
Guardians of the Galaxy 3 hat jetzt schon 23 Punkte.
Nein, ich wollte es ja für mich gerade nachrechnen. Okay.
Und ich habe
bin schon bei der Einleitung gescheitert, wie du festgestellt hast.
So, dann hat Andy auf der 4. The Creator.
Ja, ist egal.
Den habe ich gestern, gestern nachgeschoben. Weil ich habe den, das ist auch eine interessante Entwicklung bei mir. Das war lange, lange Zeit der einzige Film, auf den ich mich wirklich bewusst gefreut habe. Ich war neugierig auf Scorsese, aber das war eigentlich nicht so meine Welt mit 20er Jahre Cowboy und Indianer, dachte ich so von weitem. Und Oppenheimer war ich ehrlich gesagt nur neugierig auf die Special Effects. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das insgesamt als Geschichte so einen so berührt. Und, oh, da haben wir ja Beirut wieder drin gerade gehabt. Und deswegen hatte ich mir dann, als der released wurde, habe ich mir den, glaube ich, nur Creator ungefähr 30, 40 Minuten angeguckt. Und habe gleich gedacht, ja, mega, mega Look, gefällt mir alles total gut. Tolles Design. Aber der berührt mich nicht, der kriegt mich nicht. Der versucht da was am Anfang, versucht große Gefühle zu wecken. Und das schafft er bei mir nicht. Und ich war ehrlich gesagt enttäuscht und ich habe den ausgemacht. Und gestern dachte ich mir, ich gucke mir jetzt nochmal Killers an, also Killers of the Flower Moon und den Creator an, in Gänze. Und das war ganz interessant, weil ich bis zur ziemlich genau der Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen weiter als die Hälfte von Creator, war das immer noch das gleiche Gefühl. Ich so, ja. Aber zumindest habe ich jetzt so alle 5 Minuten mal ein tolles Bild, weil das Ding ist voll mit tollen Bildern, auch mit schönen Special Effects, muss ich sagen. Und dann passiert etwas. So, im letzten Drittel hat er mich plötzlich gekriegt. Im letzten Drittel gibt es plötzlich Momente, die mich total angesprochen haben. Situationen, bei denen ich nicht dachte, ah ja, das kenne ich aus Aliens, ah, das kenne ich aus Predator. Ich habe mir sogar eine Liste gemacht. Akira natürlich, Platoon. District 9 natürlich, Artificial Intelligence natürlich, also der Spielberg-Film. Ja, also ganz viele Ideen, wo man merkt, okay, der, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss oder kritisierbar, finde ich, wenn er sagt, so, ja, ich baue mir das aus meinen Lieblingssequenzen zusammen und baue eine eigene Geschichte. Nur mein Problem ist, dass er das halt, dass die Geschichte eigentlich so sehr kriegt, wie die Bilder cool sind oder toll aussehen. Und das schafft er nur im letzten Drittel, zum Beispiel diese laufende Bombe da.
Ja, die
diese Sequenz ist so toll. Dumm, 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 dumm. Und in der Form hat er mich dann sogar auch nachher mit dem Vater- und Tochter-Prinzip hat er mich dann doch noch bekommen am Ende, was mich sehr überrascht hat. Und das Finale fand ich auch ganz cool da mit oben auf der Station, was da alles passiert. Also ich war gestern überrascht und deswegen habe ich dann Mel geschrieben, so pass auf, tut mir leid. Aber ich glaube, der muss ein bisschen weiter nach vorne. Auch ein Film, bei dem ich nicht sagen würde, Bombe, der ist in meinem Top 3 oder Top 5, was ja eigentlich schon immer toll klingt. Ne? Aber nee, das
So weit ist er nicht gekommen, aber das war ein ganz gutes Erlebnis, muss ich sagen. Auch wenn er, wie gesagt, total zusammengeklaut ist und in jedes Klischee tappt, storymäßig und Satz, vor allem dialogtechnisch, der tut richtig weh teilweise. aber ja, und dann gab es plötzlich so S4D2-Humor, plötzlich so aus dem Nichts bei den Bomben, weißt du? Wie ich denke so, hä? Coole Idee, aber in dem Film völlig unpassend. Also er war nicht so ganz sicher, was er da gemacht hat. Aber ich fand hier diese, wie habe ich sie genannt? Bad Boss Bitch. Die fand ich super. Die bekannte Schauspielerin, ich weiß gar nicht.
Tierney. Alison Tierney, die Mutter aus I, Tonya ist
das. Ja, die fand ich sehr gut. Oh. Fand ich sehr gut da als fiese.
Glaube ich, heißt Alison
Jenny.
Oberbefehlshaberin.
Jenny?
Alison Jenny.
Alison Jenny, Entschuldigung.
Darf ich mal was Kontroverses?
Ja.
John David Washington.
Ist kein
guter
Hauptdarsteller.
Ich wollte jetzt
wollte ich grad,
soll
war
einen
mein
anderen
letzter,
Job machen.
Das war
soll einen anderen Job machen.
Aber ich hab's doch gesagt.
Ja. Ich wollte gar nicht eingreifen, weil das mein letzter
ich weiß,
Punkt war.
Aber John David Washington, ich werde mit ihm nicht warm.
Nee.
Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Last seines Vaters. Aber wenn man die Aura seines Vaters nimmt, es ist, kannst du ihm natürlich nicht vorwerfen. Nein. Du könntest ihn jetzt auch mit einem anderen Schauspieler vergleichen. Aber er zieht mich nicht. Er zieht mich einfach nicht. Er hat mich nicht gezogen in der Serie mit The Rock. Ich habe vergessen, wie die heißt, die HBO
Football. Ballers
fand ich ihn gut.
Hat mich nicht, war, finde ich, mit der Schwächste in der Serie. In Tenet, jetzt wieder, immer wenn ich ihn sehe, auch der Film mit, wie heißt sie, wo sie sich nur streiten.
Ach so, der Schwarz-Weiß-Film.
Ja, ich weiß.
Malcolm and Marie.
Er macht das okay, aber er zieht mich nicht mit. Er ist nicht so stark, wie diese Hauptrollen das immer so gehen würden. Und auch bei The Creator, ich muss zugeben, ich habe den auch nach der Hälfte, nicht weil ich ihn scheiße fand, aber einfach weil ich gedacht habe, ich gucke den irgendwann mal weiter und das einfach noch nicht gemacht habe. Fand die Effekte und so, das Setting fand ich alles ganz cool, aber er hat mich überhaupt emotional 0,0 berührt und das liegt auch an ihm.
Ja, und ich habe mich genau das gestern nämlich auch gefragt, weil wir hatten die Diskussion bezüglich Tenet und da war ich noch nicht so ganz dieser Meinung. Ich dachte, eigentlich ist der ganz cool, so als Geheimagent und smart und ein bisschen charming. Aber genau das ist, glaube ich, genau in diesem Film das Riesenproblem. Er ist halt überhaupt nicht charmant. Er greift immer im Zweifel auf sein Ego oder seine Rolle aus Ballers zurück oder dieser Stil, der lustige, lockere Junge von der Straßenecke. Und wenn er halt total emotional sein muss, das schafft er einmal im Film am Ende. So, aber ansonsten schafft er das gerade in Bezug auf das kleine Kind, das Mädchen, ne?
Mhm.
Auf das Mädchen irgendwie nicht so richtig. Und selbst wenn es um so Liebessituationen geht zwischen ihm und einer anderen Frau zum Beispiel, selbst da ist er halt so ist er halt so Buddy, der Buddy-Typ. Ja? Aber er öffnet einem nicht das Herz. Er öffnet einem nicht das Herz und so ein bisschen der Charme, dieses
er hat nichts.
Schnippische,
smart, kein Trash.
Das hat er bisher noch nicht ausgearbeitet. Ich glaube, der könnte das, aber irgendwie.
Nee, packt also er das nicht aus. Glaube, also ich bin da ein bisschen mehr bei Eddie. Ich finde halt, wenn man halt mal das Charisma eines Denzel Washington. Aber guck dir einfach, stell dir einfach Denzel Washington auf die Leinwand und stell seinen Sohn daneben. Ich glaube, ich würde in 90% der Fälle würde ich sofort zu Denzel gucken. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn schon länger kenne und mit dem Schauspieler deutlich länger aufgewachsen bin. Aber ich finde, der Sean David Washington, der hat nicht die Präsenz seines Vaters.
Aber das ist ein Teil des Charmes.
Ja, aber
Aura
das ist ja
ist Teil des Charmes.
Ja,
aber das ist ein Blick, aber das kann auch ein Teil des Charmes sein.
Ich weiß nicht, ob er dafür was kann oder ob er daran was ändern kann. Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ja, also ich saß auch schon mit so vielen Menschen irgendwie in einem Raum und es gab Unterschiede. Wenn es Charlize Theron da steht, dann fühlt sich dieser Raum anders an.
Mhm.
Und wenn Denzel Washington da steht, fühlt sich dieser Raum anders an.
Mhm.
Und dann steht da aber halt ein Aaron Taylor Johnson und der Raum ist auf null Punkt.
Das ist Sam Worthington-Phänomen, dass du einfach irgendwie, da kommt nichts rüber. Du denkst einfach, der ist komplett austauschbar. Irgendwie
ich finde noch schlimmer als Sam Worthington ist der aus Stirb langsam 4 ja. oder 5.
Dieser Film. Jay Courtney.
Jay Courtney, das ist der schlimmste von allen. Weil den Sam Worthington, der ist ja noch sympathisch auf eine gewisse Form. Den kannst du ja noch vorstellen, wenn ich den an der Bar treffe. Ja, lass mal einen trinken, ein bisschen quatschen. Aber dieser Jay Courtney, der ist ja von der Aura, vom
alles
ersten Eindruck.
Das ist alles das Gleiche. Das ist alles so.
Ja. Und es ist so albern, wenn sie halt denken, so 2-3 Jahre denken halt die Entscheider, das ist der Neue. Den bauen wir jetzt auf.
Ja, ja.
Funktioniert es überhaupt nicht und sofort ist er weg.
Ich finde schon, Tenet wäre besser gewesen mit wem anders. Da dachte ich schon, wer ist das denn? Warum heißt der Washington? Habe ich gesehen. Ach so, der hat. Oh. Das ist aber was. Das ist der Vater. Der Sohn kann aber nicht viel vom Teller reißen. Der hat keine Ausstrahlung.
In diese Fußstapfen zu treten, ist natürlich auch bitter.
Ja, ist
ja.
Wirklich.
Ja.
Also ich verstehe auch jetzt im Rückblick nicht, wie Christopher Nolan denkt, wenn er sich den anguckt. Oh, guck mal, wir haben den. Und wir haben diesen Typen da aus Ballers so.
Ja.
Ja. Weißt du, ich bin ja bekannt dafür, dass ich so viel nachdenke und alles analysiere und genau akzentuiere und ich, ja, das ist der. Der hat die Aura, das ist genau der Typus Mann, den wir in diesem Film brauchen. Das verstehe ich
nicht. Nee, das verstehe ich auch nicht.
Das verstehe ich nicht. Nein. So jemand, also nur weil ich das bei Christopher Nolan diese Entscheidung nicht verstehen würde.
Nee.
Ja. So, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Denn die nächsten beiden vierten Plätze, die wir noch besprechen, führen uns zu einem dritten Platz. Und über den Film haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das wird diesen Film jetzt gleich ziemlich nach vorne schießen in unserer Bewertung. Aber das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Unterbrechung. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben noch zwei vierte Plätze und automatisch damit einen dritten für einen deutschen Film, über den ich mich sehr freue, dass er dann doch hier jetzt ein paar Punkte abgrasen kann. Denn sowohl ich als auch Thilo haben Sonne und Beton auf Platz 4 und Steven hat ihn sogar auf Platz 3, was diesem Film auf Anhieb 24 Punkte verschafft.
So.
Das ist schon mal sehr schön. 1, 2, 3, 4.
Gott sei Dank. Ich hatte Angst, dass der dann hier gar nicht auftaucht, aber auf euch ist Verlass.
Doch. Ein Spitzenfilm.
Hast du gesehen?
Nee, leider nicht, sonst hätte er wahrscheinlich Punkte von mir
gekriegt. Wollen wir uns den angucken irgendwann nochmal?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerne dabei.
Also atemberaubend wie Jugendliche. Ich bin nicht so jung wie die in dem Film, aber es wirkte für mich wirklich wahnsinnig authentisch, auch wenn das ein bisschen abgegriffen sich anhört. Aber da war ich wirklich komplett drin, hab mitgefühlt und fand es rau, hart, schnell, temporeich, intensiv, emotional. Hat mich begeistert und ich habe den tatsächlich auch im Kino verpasst gehabt, aber gestreamt und nachgeholt, so Medium Erwartungen gehabt. Viele meinten, der wäre gut, deswegen habe ich ihn ja überhaupt erst geguckt. Ich wurde nicht enttäuscht, ich wurde im Gegenteil. Es hat meine Erwartungen übertroffen.
Ich bin großer Fan von Regisseur David Vnent, auch wenn ich jetzt Feuchtgebiete nicht so cool fand, aber ich finde, inszenatorisch hat er bisher immer ziemlich coole Filme abgeliefert. Und der Film, der hat mich nochmal echt richtig zum Fanboy gemacht. Mhm. Ich bin jetzt kein großer Felix Lobrecht-Kenner oder Sympathisant so. Ich habe mit dem eigentlich keine großen Berührungspunkte. Aber ich finde hier dieser Film, der ich hätte ihn so gern schon früher gehabt. Zu dem Zeitpunkt, wenn der rausgekommen wäre, zu dem Zeitpunkt wie Hass, das wäre unser Film gewesen. So.
Richtig, genau.
Ja, das wäre wirklich einfach unser Film gewesen. Hier Julius. Eine Figur, die ich wirklich einfach nur, dem möchte ich permanent eine reinhauen. Und deswegen ist er halt einfach auch so gut.
Ja, diese Darsteller hier, Wahnsinn.
Ja, ich habe den gestern gerade nochmal geguckt.
Ja.
Und gestern, muss ich sagen, ist mir zum ersten Mal etwas aufgefallen in dem Film. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, was ich vorher gar nicht so registriert hatte. Aber der Film hat schon eigentlich eine echt bedrückende Atmosphäre oder Hintergrundstimmung, weil so cool das am Anfang war, die Jungs zu sehen, wie sie sich halt in ihrem Ghetto irgendwie durchs Leben manövrieren, habe ich da nie irgendwie so richtig die Melancholie oder das Bedrückende dieses Umfeldes so wahrgenommen. Aber jetzt nochmal, gerade hier auch mit dem Vater von dem Gino, der Alkoholiker ist.
Boah, ganz schlimmer
Typ. Ja, und so weiter. Das hatte alles nochmal eine deutliche depressivere Note irgendwie. Und trotzdem finde ich den Film klasse. Und auch am Ende, ja, man mag da jetzt vielleicht an Mid-90s denken zum Beispiel. Und man mag es auch vielleicht ein bisschen abgedroschen finden, wenn dann irgendwann hier Where's My Mind als Piano-Version erklingt.
Du, das Zielpublikum von dem Film kennt den Song wahrscheinlich gar nicht.
Oder nicht so in dem
Dimension, ja.
Und dementsprechend, also ich finde den Film wirklich, wirklich klasse. Ich finde den einfach stark gemacht. Deutsches Kino, wie wir es schon echt die ganze Zeit eigentlich gerne haben wollen. Irgendwie dicht am Puls, auf Augenhöhe. Schön irgendwie verspielt, geschnitten und gemacht. Irgendwie authentisch aus dem Milieu heraus. Dinge beobachtet, wie SIM-Karte tauschen, wie verbraucht, wie hier eben nochmal schnell Blättchen auftreiben oder ein Zehner oder sonst irgendwas so. Im Park bloß nicht an den falschen Leuten vorbeigehen, sonst gibt's Schelle. Ey, ich fand das wirklich alles so auf den Punkt und so genau beobachtet, dass man da mit drinsteckt und mit den Jungs, auch wenn man sie vielleicht nicht leiden kann, trotzdem irgendwo sympathisiert und mitfühlt. Mhm. Ganz toller Film.
Eine Frage eben. Ich habe den nicht gesehen, ich bin aber total neugierig.
Und da gab es eben ein Bild im Trailer, da saßen vier Jungs mit nacktem Oberkörper auf dem Sofa und haben Blunt geraucht. Ich so, das ist doch ein 1A-Kids-Zitat, oder?
Ist ein 1A-Kids-Zitat. Also, und es ist, ich glaube, der Film macht da auch gar kein Hehl draus, dass das an Kids orientiert ist. Und ich finde,
ist auch keine schlechte.
Ey, und Gangart. Ich sag mal so, Kids ist jetzt halt auch schon wieder, wie lange her?
Kids ist von 95.
Ist ja schade.
95?
95, ja.
95.
Ja.
Das sind halt über 30 Jahre, ne? Also wenn die Kids von heute Kids nicht mehr kennen und diese Szene jetzt zum ersten Mal sehen und dann sagen, ja, die ist geil. Ja, klar. Ey, hab ich überhaupt kein Problem mit.
Wann spielt denn der Film, wenn ich mal frage?
2000. 2000.
Ja. Das ist die Geschichte von Felix Lobrecht?
Also oder ja, seine, es soll halt.
Oder inspiriert davon?
Naja, er sagt halt schon, das ist so ein bisschen mal seine Jugend ohne also
das wirklich. Das Buch meinte ich jetzt.
Das Buch, ja.
Ist seine
Buch,
Jugend.
Die Verfilmung tatsächlich, ja.
Ja, ich meinte, aber das ist authentisch oder ist es ein bisschen inspiriert?
Naja, also es sind wohl schon Sachen, die ihm passiert sind, aber er glaube ich, münzt es nicht alles auf eine Person, sondern das ist verteilt,
ja.
Alles, was da passiert, auf eben Sachen, die er auch erlebt hat.
So, ja. Hat jemand genau den Film gedreht, den ich seit 20 Jahren drehen will, ehrlich gesagt.
Jetzt mit mir drehen können.
Ist ein bisschen zu alt, leider. Schon immer gewesen.
Dreh doch den Film so mit so Väterfiguren.
Du kannst doch so geile Rückblicke machen. So, du siehst jetzt
schnell
so,
und rau.
Ja, aber du siehst jetzt so einen spießigen, alten Mit-40er mit Deadbot und dann Rückblick Frankfurt in den 90er Jahren. Kann man doch geil machen.
Ja, oder wie wir wen zur Schule bringen, jetzt in der Jetztzeit mit dem Auto oder mit zur Bushaltestelle, das sind doch auch gute Stoffe.
Ja, da lass uns doch mal hinsetzen. Bordstein Frankfurt zur Skyline Hamburg, ne?
Ja, lass doch mal hinsetzen. Ich habe ein paar Storys zu erzählen, Mann.
Du, ich habe, naja, weiß ja.
Ja.
Ich finde es sehr schön, dass ihr den drin habt. Bei mir, ich hatte den ja am Anfang erwähnt, der wäre auch, jetzt wo ich auch gerade nochmal den Trailer gesehen habe, hätte ich ihn vielleicht auch gern in die Top 10 gepackt, aber es gab zwei Momente, in denen ich sogar Tränen vergossen habe. Es gibt eine Szene, in der einfach nur darauf gewartet wird, dass die Zeit umgeht. Mm, und dieser Moment ist halt, weil in dem Moment kannst du dir alles vorstellen, was gleich passiert. Und am Ende bist du doch nicht drauf vorbereitet. Und dann dieses Ende, wo man die ganze Zeit, du hast ja davon gesprochen, von dieser Melancholie. Und es ist ja eigentlich, es ist ja knallhart, was da passiert. Und man hat das Gefühl, so die Emotionen, auf den ersten Blick kommen die Emotionen natürlich zu kurz. Aber je öfter man den guckt, desto mehr merkt man ja, wie viel Traurigkeit da drin steckt.
Eben. Und wie wenig sie in der Lage sind, diese Traurigkeit auch entweder zu formulieren oder an irgendjemand anderen auch zu adressieren.
Und zu durchbrechen
die
auch.
Ja. Die akzeptierst du ja auch nicht in dem Alter.
Nee.
Die versuchst du ja beiseite zu schieben und deine eigene Welt zu schaffen. Deswegen ist ja immer diese Suche nach Ersatzfamilie bei solchen Jugendlichen.
Ja, aber die leben ja in der Welt, oder beziehungsweise die leben ja in einem Umfeld, wo sie halt noch nicht mal sich den Eintritt für Schwimmbad irgendwie richtig leisten können. So. Also das ist schon cool gemacht auf Augenhöhe. So. Also deswegen, ich freue mich, dass es diesen Film dieses Jahr gegeben hat. Und
Rheingold war letztes Jahr?
Rheingold war letztes Jahr,
okay.
Es ist der bessere Rheingold, auch wenn man es schlecht beschreiben kann.
Ist Rheingold nicht eher so ein bisschen Komödie?
Ja, Rheingold ist ja auch ein bisschen mehr Mainstream-Kino.
Ja.
Gut, so, Tino hat mir, glaube ich, noch vergessen, Platz 4, der hat The Five Devils genommen, ein französischer Film über eine, oh Gott, wie soll ich sagen, da geht es um ein junges Mädchen, die in der Lage ist, anhand von Gerüchen in die Vergangenheit einzutauchen und stellt dann halt in dieser Vergangenheit eine Geschichte fest, die ihre Mutter, ihren Vater und noch jemand anderen, sag ich mal, beschäftigt und auch darauf eingreift. Es ist ein bisschen mysteriös, es ist ein bisschen Thriller, es ist aber auch vor allem, sag ich mal, so ein bisschen bisschen vergangenheitsaufarbeitendes Drama. So. Aber toller Film mit der einen Hauptdarstellerin aus Blau ist eine wahre Farbe, Adele.
Also die nicht so ganz bekannte mittlerweile, oder?
Die ist mittlerweile schon bekannter.
Also nicht die Hauptdarstellerin.
Die Hauptdarstellerin ist bekannter jetzt.
Nicht Lea Seydoux.
Nicht Lea Seydoux.
Ich meine, deswegen.
Die andere, die etwas nicht unbekanntere, Lea Seydoux. Aber die macht inzwischen auch viel. Mhm. Und Tino hat noch auf Platz 3 einen chinesischen Film. Da geht es um wohl zwei ältere Ehepaare, die sich kennenlernen und dann halt die eine verliebt sich in den anderen und so weiter und so fort. Mhm. Der Film heißt Love Never Ends. Ich habe ihn aber auch nie gesehen. Ja. Tut mir leid. Ja, und auf Platz 3 bei Steven ist dann halt Sonne und Beton. So, was kann ich weitermachen? Thilo, du hast auf Platz 3, oder haben wir noch einen Film, der schon abgearbeitet wurde?
Ja, mein Platz 3 war schon.
Dein Platz 3 war schon? Das ist Mission Impossible 7.
Ja, haben wir schon genug zugesagt.
Der kriegt daraufhin nochmal 8 Punkte, ne?
Richtig.
8 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ich habe langsam eine Tendenz. wer ganz vorne liegen könnte in der Gesamtwertung.
Also, wir haben jetzt Guardians, Sonne und Beton, Mission Impossible sind schon ziemlich weit vorne. The Killer ist auch ziemlich weit vorne.
Ja, aber ist ja klar, wer kommt. Kommt da ja noch was.
Warten wir noch mal ab.
Hatten wir ja überhaupt schon Killers of the Flying?
Flower Moon, ja, haben wir schon ein, zwei
den
Mal.
Den Titel, diese Variation hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
Flying Moon.
Der heißt jedes Mal anders, wenn wir ihn sehen.
So. Etienne hat Spider-Verse auf Platz 3.
Hm? Ja. Ich mochte ja schon den Vorgänger sehr gerne. Und der Nachfolger ist ja auf gleichem Niveau, würde ich sagen.
Ich hörte, der hätte ein offenes Ende. Das hat mich so ein Müh abgeturnt.
Ja, das hat mich im Kino sehr gestört tatsächlich. Vor allen Dingen, weil ich mit meinem Sohn und einem Kumpel von ihm drinne war und die geschockt waren. Also wirklich
wegen
geschockt.
Wegen des Endes,
weil der hört ja mittendrin auf. Und die dachten, die sind das noch nicht gewöhnt, was
das Film immer aufhören.
Dass ein Film offenes Ende hat. Dann haben gedacht, wie jetzt? Und wann geht's weiter? Und ich so, ja, wir in ein, zwei Jahren.
Das ist ja fürchterlich.
Aber bis dahin ist der halt auch ziemlich geil und auch der Cliffhanger ist eigentlich auch ziemlich geil. Ja, muss man halt Bock drauf haben, ist halt ähnlich wie auch bei Puss in Boots. Das ist halt hauptsächlich, die Zielgruppe ist natürlich jünger als wir und die können das besser ab. Es ist natürlich schon wieder auch Effekt und Action und so weiter und du kannst das teilweise nicht genießen, weil so viel hübsche, kreative Ideen aufeinander knallen. Aber man muss einfach auch Respekt zollen, was da an das ist wirklich auch schon Kunst, finde ich. So viele, jedes Bild ist irgendwie ein kleines Kunstwerk und was die da alles abfeuern und ja, auch hier diese Zwischenwelt mit den ganzen Spider-Mans aus allen Dimensionen und so, das bietet schon eine Menge Potenzial und ich freue mich ehrlich gesagt, den auch dann nochmal zu sehen und wenn dann auch der Nachfolger dann noch kommt. Aber der hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und mich flasht das einfach, wie kreativ der ist. Ich finde halt, wir reden ja von Comics. Und das ist halt immer noch näher an Comics dran als jeder Marvel-Film. Weil der halt so sich halt erlaubt, alles Mögliche erlaubt zu machen. Und
und halt auch visuell umsetzen will.
Und ja, er kann natürlich auch alles umsetzen, was sie sich ausdenken. Und ja,
das ist aber auch gestalten entsprechend.
Ja.
Also alleine das ist ein Grund, wir haben ja in der letzten Sendung drüber geredet, warum es kein CGI Gutes gibt. Wahrscheinlich, weil der Film zwei Drittel aller Leute beschäftigt.
Und die waren aber auch wirklich gut in Crunch-Time mit eingebunden und so. Ne? Da hat man ja leider auch im Nachhinein nicht so viel positiv, also schon ein paar Sachen gehört, wie die Arbeit an dem Film verlaufen ist, die nicht so.
Echt? Ach, ist das so?
Nicht. Also, das nicht so einwandfrei alles war. Also, die haben schon wirklich geackert für diesen Film. Aber ich finde, wenn du es einem Film ansiehst, dann siehst du es dem an, so, ne? Und diese ganzen kleinen Details, auch was hier die LGBTQ-Gemeinde und so in diesem Community in diesem Film sieht und welche Sachen sie da entdeckt haben und so und die da auch versteckt sind. Allein am Anfang mit diesem Comic Conduct Code zum Beispiel, worauf das anspielt und so. Und aber auch so kleine Momente, da gab es so im Finale oder beziehungsweise in dieser einen großen Action-Sequenz gegen Ende. Da gab's so eine Szene, da landet der Miles Morales Spider-Man landet mal irgendwann auf dem Pferd des Gunslinger Spider-Mans, also so ein Cowboy Spider-Man. Mhm. Und dann gibt's für einen Bruchteil der Sekunde gibt es so einen typischen Leone Close-up von eben den Augen des Gunslingers oder irgendwie sowas, ja. Und allein für solche Kleinigkeiten, die stecken da so zuhauf drin, finde ich diesen Film.
Und auch dieser Bösewicht, der Spot oder wie heißt er?
Ja, Spot, ja.
Spot. Also ist halt auch einfach so einen kreativen Bösewicht, sieht man halt auch nicht alle Tage. Ne? Das ist so einer, du boxt hier rein und dann kommt die Faust hier wieder raus. Und damit spielen sie halt, dass der halt irgendwie so löchrig, warpig ist. Ich kann es gar nicht erklären, was der ist, ja. Also, und der fängt auch so lustig an, der will irgendwie ein ATM klauen, so ein Geldautomat klauen und dann rutscht er ihm aber durch, weil er halt ein Loch wieder kreiert und dann benutzt er das. Und dann gibt's so einen Kampf mit Spider-Man, wo er ihm hier reinhaut und sich selber in den Bauch boxt irgendwie. Und das ist so kreativ und so verspielt, das sieht man halt auch selten, weil die sich halt, das meine ich halt, die können sich halt alles ausdenken und umsetzen. Mhm. Und du merkst irgendwie, dass die da unfassbare Freude haben. Einziger Kritikpunkt ist halt, der ist lang, 2,5 Stunden und schon, also ich bin an meine Grenzen gekommen, was Aufnahmefähigkeit geht, weil du wirst wirklich zu, ja, und der ist noch krasser. Also du wirst so zugeballert mit Effekten und Action und Anspielungen und Sachen und so weiter, dass ich wirklich, ich war erschöpft nach dem Film.
Ich war bei dem ersten in der dritten Reihe mit meiner Tochter, die damals auch erst so 8 oder 9 war, und da dachte ich, mein Gott, fand den super, den ersten, ne? Dachte aber auch, was tue ich dem Kind jetzt an? Was tue ich mir hier eigentlich an gerade? Ne? Ja. Deswegen wollte ich da auch unbedingt rein. Aber ich hatte ein bisschen Respekt vor 2 Stunden 20 und offenes Ende. Und dann dachte ich, mache ich nächste Woche. Und dann habe ich es irgendwie so ein bisschen so vertrödelt. Vielleicht warte ich auch erst bis zum dritten und gucke dann 2 und 3 zusammen.
Aber ich muss auch sagen, ich mochte ja den ersten tatsächlich nicht so. Also der erste war mir, das ist jetzt ironisch, weil ich den sehr mochte, der erste war mir zu voll. Der ist noch voller, warum ich jetzt den
mochte. Den ersten fandst du noch voller?
Der erste war mir, das war mir zu voll einfach. Und war gerade so das Finale, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich fand aber auch inhaltlich, hat der erste gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Also wenn ich jetzt, ich habe den zweiten jetzt zu Hause das erste Mal geguckt und konnte mich an nichts mehr aus Teil 1 erinnern. Das war komplett blank, sodass ich dachte, okay, kann nicht so viel Spannendes passiert sein. Und jetzt von dem zweiten war ich komplett hin und weg. Also auch die Musik, Daniel Pemberton, der Komponist, ist einer, den ich sehr, sehr mag. Der ist jetzt auch vom Golden Globe nominiert, was mich sehr, sehr freut. Was ihn ja vielleicht dann ins Oscar-Rennen das erste Mal bringt. Und wahnsinnig witzig, wahnsinnig kreativ. Also ich mochte den, obwohl ich den ersten nicht mochte. Das finde ich überraschend.
Ja. Gut, so. Gehen wir weiter?
Yes, sir.
Okay.
Was war denn bei mir auf 3 eigentlich?
3 bei dir ist No One Will Save You.
Ja.
Was ist denn das? Der Alien Abduction Film mit Caitlin
Dever. Ja, hatte ich so viel Spaß mit. Nix erwartet. Oh. Dachte, ja, mal gucken, was das so kann. Und wenn sie anfängt, da den Aliens aufs Maul zu hauen, denke ich so, ach, das ist ja herrlich. Das gefällt mir hier. Aber beziehungsweise wie sie dem Alien, ich glaube, sie stopft den Kopf so in den Kühlschrank und macht auch damit der Kühlschranktür dagegen, so aus dem Nichts, obwohl das alles total Horror ist und bedrohlich. Und ich mochte das richtig gern. Und ich sehe es auch ganz toll, finde ich. Und wie gesagt, da ist für mich die geilste Kameraeinstellung des Jahres drin.
Ja?
Wenn man sieht quasi, die Kamera zittert ein wenig und du siehst, auf der Straße steht ein Bus und ein Typ steigt aus dem Bus aus und guckt so zu uns und bewegt sich auf uns zu. Und die Kamera wackelt so ein bisschen und denkt, warum wackelt die? Und dann gibt's so eine leichte Schärfenverlagerung und dann merkst du, dass die Kamera die ganze Zeit vor ihr ist, die am Laufen ist. Aber sie fährt halt mit dem Zoom ganz langsam zurück von diesem Typen und dann kommt sie ins Bild. Und das ist so geil gemacht. Habe ich noch nie so gesehen in der Form.
Ja, mich hat der nicht ganz so überzeugt. Ich fand die Aliens immer so ein bisschen doof.
Die waren mir zu digital.
Ja, und ich fand sie, ja.
Der war ja auch nicht teuer, der Film.
Nee, war nicht teuer.
Ja, aber dann, ich fühle nicht so eine richtige Bedrohung, habe ich nicht gefühlt, weil mir die Aliens so künstlich vorkamen.
Aber das am Anfang noch schon, als man sie noch
nicht gesehen hat. Nee, gerade da, als der erste. Ja,
als man sie noch nicht gesehen hat.
Als man sie nicht gesehen hat, durchaus mehr. Und dann kam das Alien, dann dachte ich, so ein Computerviech, was aussieht wie auf einer Postkarte.
Ja, aber auch.
Ich habe so ein Joint, sieht aus wie so ein Alien, was so ein Joint hat auf so einer Spaßpostkarte.
Ich weiß nicht, ich mag das und was wollte ich?
Ich hätte lieber echt dann hier Javier Botet in so einem silbernen Anzug gesehen, wie er da spinnenähnlich über den Flur geht, weißt du? Aber das ist vielleicht auch ein Problem bei mir und Computer. Wir kommen da vielleicht manchmal einfach nicht mehr zusammen, der Computer.
Ich habe mal eine Frage. Ich habe den erst vor 3 Tagen oder so, am Wochenende habe ich den geguckt. Ich habe das Ende nicht kapiert.
Ich mag das Ende.
Weil sie das weiß so absurd ist.
Weil manche weiß das Ende. Gärtner und so weiter, naja, dann am Ende.
Spoiler.
Wir dürfen
okay, jetzt Spoiler. Nicht aber Antje, Spoiler ich hab's im Podcast, ich hab's Antje gefragt und sie kann es gut erklären.
Ja, jetzt muss ich mal überlegen, das ist bei mir schon lange her. Kannst du mir mal ein Stichwort nennen?
Also ich glaube, sie hat am Ende quasi ihren Wunsch von den Aliens bekommen.
Ja.
Und alle Leute in diesem Dorf sind jetzt quasi.
Die Aliens haben sie als Außenseiterin akzeptiert.
Ja, genau. Oder? Sie ist in ihrer Spielzeugwelt. Das war, glaube ich, meine.
Du meinst, das ist eingebildet? Sein, ja. Du meinst, es ist eingebildet, dass sie halt ihren Verstand verloren hat am Ende?
Ja, und dass sie baut sich ja die ganze Zeit so ihre Modellstadt zusammen. Und das sieht ja eins zu eins identisch aus. Und ich glaube jetzt kaum, dass es der Plan der Aliens war, sie zu schrumpfen und in diese Welt da zu schaffen, aber dass das halt ihre Vorstellung vom idealen Leben ist und wie sie das jetzt verbringt.
Sie ist happy am Ende.
Beziehungsweise warum? Das ist, glaube ich, egal. Also,
ja, finde ich auch. Aber ist es auch, ich kenne auch wenig Filme.
Aber ich glaube, worauf ich hinaus will, ich glaube, es deutet darauf hin, dass sie nicht in ihr ganz normales Leben oder dass sie kein normales Leben führt, sondern dass es jetzt.
Aber was war der ausschlaggebende Grund, dass sie haben sie ja hochgesaugt ins UFO?
Sie hat sich immer gewehrt, ständig, oder?
Ja, nee, dann lag sie da oben im UFO und dann haben die Aliens ja irgendwas und dann.
Ich glaube auch einfach.
Was haben die Aliens festgestellt? Weil dann kam ja diese Sequenz, dann haben sie dann festgestellt, ah, sie ist eigentlich ein guter Mensch und sie, oder was war die Message?
Ich glaube, die Aliens haben festgestellt, dass sie in ihrer Welt genauso wenig akzeptiert ist wie die Aliens selbst. Also, dass sie halt so eine Art Außenseiterin ist. Und was ja auch ein Faktor ist, alle möglichen Menschen wurden ja anhand ihrer Stimme so ein bisschen manipuliert und beeinflusst. Und vielleicht hat sie das ja einfach gar nicht. Was die Aliens brauchen, um Menschen beeinflussen zu können. Weil stumm eben
ist sie ja nicht.
Bitte?
Sie ist ja nicht stumm, oder?
Sie hat ja nur einmal in dieser Vision. Oder
ja, aber der ganze, ich glaube, die ersten 20 Minuten, das schnallst du ja erst nach und nach, dass keiner in dem Film spricht. Aber es ist immer logisch trotzdem.
Aber
es ist nachvollziehbar in den Szenen.
Und ich gut gemacht.
Und dann dachte ich irgendwann, ich glaube, ich habe es mir irgendwann noch 20 Minuten, ich so, sag mal, hat bisher keiner ein Wort gesagt. Mhm. Und dann ziehen sie das so straight durch. Ich glaube, der wird ja nicht mehr, muss ja nicht mehr synchronisiert werden.
Ja, ja, aber ich.
Und ich, allein dafür mag ich den Film.
Also ich glaube, weil sie kann nicht sprechen. Also,
ah, das hätte ich nicht gedacht.
Okay. Und das war für mich so ein Faktor, wo ich gedacht habe, okay, dann haben die Aliens vielleicht auch keine Wirkung auf sie.
Wäre logisch,
ja. Also ist nur meine Vermutung.
Ich glaube, man kann viel rein.
Ist ja schön, ja, ist ja spannend. Wir haben auch über das Ende breit und lang diskutiert. Mhm. So, ich finde, der Film ist altmodisch und das gefällt mir an ihm. Und ich finde es auch schön, dass man mal wieder jemand irgendwie so klassisch an dieses Alien-Abduction-Thema rangegangen ist. Und deswegen, ich konnte mir den gut angucken, aber mir waren die Aliens, wie du auch sagst, ein bisschen zu digital. Ja,
das finde ich eigentlich schade. Aber es gibt auch starke Bilder, wie dieses Haus einfach und das UFO, was da so drüber ist. Und das sind so ein paar Einstellungen, die dann doch verdammt hängen bleiben im Kopf, weil die ja so imposant waren. Ne? Dieses dieses UFO ist eigentlich gruselig. Und ein UFO aus dem Computer akzeptiert man eher als so ein
Alien.
Alien, was dann über den Flur latscht, ne?
Ja. Gut, so. Ich würde mit meinem Platz 3 weitermachen. Den hat nämlich auch keiner außer mir. Das ist ein Anime namens The First Slam Dunk. Das ist dieser Basketball-Anime-Film. Das ist quasi die Verfilmung des letzten Bandes des Mangas. Es gab in den 90er Jahren auch eine Zeichentrickserie dazu. Die wurde aber, glaube ich, nicht so lang gemacht, wie die Comics sind. Also die hat nicht das eigentliche Ende der Comics gezeigt, war aber in Japan ein großer Faktor für den Basketballboom in den 90ern. Also der hat
wirklich,
die Serie hat Basketball in Japan wirklich nach vorne katapultiert, also die Zeichentrickserie.
Erst in den 90ern.
In den 90ern. Und dieser Film, wie gesagt, behandelt halt das Finale der Manga-Reihe, das in der Serie nie so richtig stattgefunden hat. Es ist nicht ein finales Turnierspiel oder beziehungsweise das finale Turnierspiel, sondern es ist einfach nur ein Spiel innerhalb eines Turnieres. Sie spielen gegen den amtierenden Titelverteidiger. Also eine Mannschaft hier, die besteht aus 5 individuellen Rowdies oder Problemkindern und so weiter, die sich halt erst auf dem Platz mal so langsam zu einem Team zusammenfinden müssen. Und dieser ganze Film ist eigentlich nur ein Basketballspiel. Also dieses Basketballspiel gegen den amtierenden Titelverteidiger. Und parallel dazu wird halt vor allem die Figur des Point Guards namens Ryota näher beleuchtet. Also wir lernen halt seine Vergangenheit über diesen Film kennen. Und die anderen, die eigentlich in der Serie thematisiert worden sind, also in der Manga-Serie wie in der Anime-Serie, die sind eher nur so am Rande. Die werden nicht gerade so groß skizziert. Und ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen Vorgeschichte. Ich hatte keine Ahnung von den Comics, von der Serie. Ich hatte auch nicht gewusst, dass der Regisseur von diesem Film der Mann ist, der die Serie auch gezeichnet hat.
Mhm.
Und ich bin da wirklich blank rein. Und ich bin ja in letzter Zeit auch durch diverse Sachen, Last Dance, Air, Hustle, Winning Time, bin ich ein bisschen an dieser Basketball-Historie echt angefixt worden. So, ich gucke mir das echt gerne an, weil mich das interessiert. Weil über Fußball habe ich schon alles Mögliche gesehen. Basketball kenne ich mich nicht so aus. Deswegen macht es mir Spaß, mich da in diese verschiedenen Basketball-Historien so reinzuarbeiten. Und ich finde, was dieser Film halt schafft, ist zum einen, mir die Figuren echt näher zu bringen, in einem Maße, das ausreicht, plus die Hauptfigur mir echt ans Herz wachsen zu lassen und gleichzeitig ein geiles Basketballspiel zu zeigen. Mit den Mitteln eines Anime-Films, ne? Also mit Splitscreens und Momentaufnahmen und Zerdehnungen und was weiß ich so. Und das war so dynamisch, das war so cool, das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich bin ergriffen worden von der Geschichte eines jungen Mannes, der eigentlich nur in die Fußstapfen seines Bruders treten möchte, aber gleichzeitig irgendwie auch guckt oder versucht, der Mutter, seiner Mutter, die sowohl ihren ältesten Sohn als auch ihren Ehemann verloren hat, irgendwie gerecht zu werden oder irgendwie eine Art guter Sohn zu sein. Mhm. Ey, das fand ich alles, ich fand's rührend, ich fand's lustig, ich fand's spannend, ich fand's dramatisch. Das hat mich echt in einem Maße gepackt. in meiner absoluten Ahnungslosigkeit, wie ich es noch nicht irgendwie.
Das heißt, der hat dich besser unterhalten als Killers of the Flower Moon.
Mhm. Der hat mich besser unterhalten als Killers of the Flower Moon, ja. Hm. Weil ich, bei Scorsese, Killers of the Flower Moon, war mir klar, dass mir dieser Film gefällt. Hm. Und er ist ja auch in meinen Top Ten. Hm. Aber dieser Film kommt aus dem Nichts. Und ich bin noch nicht mal richtiger Basketball-Fan. Bei Killers of the Flower Moon fand ich allein schon spannend zu sehen, wie erzählt ein Scorsese die Position der Natives irgendwie jetzt in den modernen Kinofilmen so, was wir halt, das ist ja das Irritierende, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Und hier aber bei diesem Basketballfilm, er kam aus dem Nichts und er hat mich wirklich instant.
Und der kommt in die deutschen Kinos?
Der war in den deutschen Kinos.
Der war in den deutschen Kinos?
Ja, ja. Der lief jetzt am 5. Dezember, lief der für kurze Zeit.
Dass man alles so nicht mitkriegt, nicht?
Ja, hab ich Bock drauf.
Ja, ja. Ich kann dir den, ich kann dir einen Screener geben.
Ja, geh her damit, ey.
Also,
ist das was auch für Sohnemann oder ist eher schwierig? Anstrengend?
Nö, eigentlich nicht. Also er ist nicht so anstrengend wie ein Spider-Verse zum Beispiel. Okay. Also, und er muss es halt nur verstehen, ne? Also das ist halt so die Sache.
Er spricht kein Japanisch.
Nee, ich kann dir die Deutsche machen. Ja? Ja, also, First Slam Dunk, wie gesagt, ein Anime, der mich tatsächlich mehr erwischt hat als eigentlich ein Anime, mit dem ich mehr gerechnet habe.
Ja, aber eine schöne Überraschung mal.
Ja. Deswegen, also wollte ich den auf jeden Fall hier mit reinnehmen. So, haben wir noch einen dritten Platz? Ausgelassen? Fehlt noch? Ah ja, Thilo hat einen Film, bei dem ich sehr überrascht war, dass der so weit oben ist.
Okay, ich habe keine Ahnung, ohne Witz.
The Flash.
Ja. Und ach was.
Andy Muschietti.
Was soll ich dazu sagen, Leute? Die Effekte sind nicht doll, das sehe ich genauso. Die Diskussion hatten wir ja. Gut, aber fotorealistisch ist es in den Comics ja auch nicht. Und deswegen habe ich das abstrahiert und ich fand es wirklich toll. Ich habe so lange Jahre auf einen Film mit dem roten Blitz gewartet. Und ich bin auch nicht so involviert in diese ganzen Storys um den Hauptdarsteller. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich fand, der hat da ganz gut gewirkt.
Er macht das gut, ja.
Und das ist für mich ein unglaublich unterhaltsamer Superheldenfilm.
Hast du den gesehen? Mir kommt gerade nichts davon bekannt vor.
Nee, dann aber wahrscheinlich nicht, weil ich finde wirklich, dass der Flash in Erinnerung bleibt. Das ist eine schöne Story, die er auch schön zu Ende bringt. Das ist
doch mit Michael Keaton.
Ja. Mhm. Ja, als Batman.
Ja, ja.
Und ich ist bin ein Batman-Fan. Ich bin total, das ist ein super Film.
Ach ja, mit den
super Film. Ja, die CGIs sind mitunter jetzt nicht so dolle, aber wenn man das abstrahiert, gibt es gar nicht viel Grund zu meckern.
Ich wollte auch sagen, bei dem Film ist mir das interessanterweise gelungen. Also ich bin auch eine, ich fand auch ein Ant-Man Quantumania furchtbar oder auch ein Blue Beetle oder irgendwie so. Aber hier konnte ich das, wie du sagst, auch abstrahieren. Das ist ein total unrealistischer und wenn man böse will oder wenn man böse sagen will, kann man auch meinetwegen sagen hässlicher. Aber ich konnte es als eigenen Look akzeptieren, weil es halt auf Basis von Comics ist.
Das habe ich tatsächlich auch, also den Look habe ich tatsächlich irgendwann als eigen gegeben.
Genau.
Das sieht auch aus wie Comics, die gemalt sind zum Teil.
Ja.
Künstlich
spätestens
total.
Im Finale, wenn dann plötzlich die ganzen Welten aufgemacht werden.
Ja.
Und das ist halt das Ding, wenn die Effekte dann eben mal nicht so gut sind, aber die Inszenierung und die Dynamik und was weiß ich was drumherum eben doch in meinen Augen exzellent, dann ordnet sich das unter. Dann ordnet sich das unter.
Sag mal, bilde ich mir das ein oder gibt es da ein Cameo von George Clooney?
Wir sagen dazu nichts.
Dazu sagen wir nichts.
Ja. Wie gesagt, dazu kann ich nur noch erwähnen.
Es gibt eine Menge Cameos, so viel kann man schon sagen.
Es gibt eine Menge Cameos. Ich bin auch superheldenmüde im Kino und ich komme von der totalen kindlichen Begeisterung. Ich habe das ist für mich eigentlich so eine Verfilmung in der Ästhetik von Gerechtigkeitsliga, von Justice League früher. So habe ich mir die Comics in real vorgestellt, wie dieser Showdown zum Beispiel. So sah das damals aus, gezeichnet und auch die Choreografie und alles kommt dem wahnsinnig nahe, was ich früher gelesen habe. Das ist einfach toll.
Wer hat denn da Regie geführt?
Andy Muschietti. Andy Muschietti und ich bin gar nicht uneingeschränkt Fan. Ich mochte diese S-Sachen nicht. Aber ich fand seine Horrorfilme davor, Mama, fand ich super.
Oh, okay.
Mama.
Ich finde zum Beispiel S besser als Mama. Aber,
ja. Aber ich finde, S ist wirklich wahrscheinlich am Ende nicht verfilmbar.
Gut, es sind ja immer noch Sachen offen, die man da einfach nicht zeigen konnte.
Ja, weil die Sachen, die du siehst sie einfach dann und sie sind eigentlich nur wirklich im Imaginären gruselig, aber so komische Käfer auf der S-Platte. Egal, ist noch ein eigenes Thema, aber
ich finde halt den doppelten Ezra Miller fand ich schwierig. Ich mag schon einen nicht.
Ja, und das ist das halt.
Ich finde,
da bin ich komplett neutral rangegangen an den Typen. Ich kenne ihn gar nicht.
Ja, ich kenne ihn auch. Also mir geht's jetzt nicht um irgendwelche Real-Life-Stories, sondern ich finde, das ist so wie Justin Long. Ich sehe den und sofort rollen sich mir die Fußnägel auf und ich denke so,
okay.
Ich mag den einfach. Ich finde den ganz, der weirdet mich aus.
Ich bin dem da in dem Film zum ersten Mal begegnet und dann vielleicht liegt's aber auch an dem Drehbuch. Das ist bei mir komplett glatt runtergegangen wie Öl.
Ich habe, glaube ich, mir davon so 15 Minuten angeguckt, nur mal um so reinzugucken. Ja. Und ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich dachte, ach scheiße, hier hat man es vergessen, wie gut er sein kann. Also für das, was er hier darstellen soll, ne?
Ja.
Und das, obwohl ich weiß und mich da reingelesen habe, was da bei dem in den letzten 2 Jahren los war. Das ist ja nicht ganz
aber richtig. Nach 15 Minuten ist er noch nicht zu zweit.
Nö, ich fand den ganzen, also ich mochte den ganzen, den Look.
So geil.
Also mich hat das total abgeschlossen, der Look und so. Aber vielleicht gucke ich
mal. Weil der kommt ja dann nochmal und ist dann quasi sein eigener Comic Relief und dann fand ich das schon teilweise nervig. Ja.
Also ich bin zwar nicht ganz bei dir, weil er bei mir nicht so weit oben ist, aber ich freue mich total, dass der so, also ich bin ja überhaupt kein DCEU-Fan, aber ich mag das total, wenn Filme dann doch mal, wenn dann doch mal die Ausnahme die Regel bestätigt. Und ich finde, The Flash ist, glaube ich, echt mein liebster Film aus dem DCEU.
Hat doch gar nicht so schlechte Bewertung bekommen, oder?
Doch.
Also, wie man es erwarten würde.
Doch, doch. Der ist komplett durchgefallen. Was ich nicht, dass der an der Kasse nicht funktioniert hat, das kann man so ein bisschen sich erklären. Aber dass der jetzt bei den Meinungen oder bei den Reviews so durchgefallen ist, verstehe ich gar nicht. Aber The Flash oder der Rote Blitz, wie er früher hieß, ist einfach eine alte Comicfigur, die außer diesen Serien auch keine große Präsenz hatte die letzten Jahre, ne? Mhm. Und ich kann schon verstehen, dass
naja, die Kids,
wie er meinte, die dann lieber 2 Stunden Computerspiel spielen, nicht wegen einer Figur von Anno dazu mal ins Kino rennen. Also das liegt im Nachhinein
aber auf Guardians der Hand. Kannte auch niemand, Guardians of the
Galaxy. Guardians kannte auch damals.
Da hast du den richtigen Mann draufgesetzt, ne? Mit dem richtigen Humor, mit dem passenden Look, mit den richtigen Darstellern.
Ja, aber der Film, also der Flash, der hat sowieso so eine problematische Entstehungsgeschichte in allem. Und dann
kommt Guardians hatte 2 erfolgreiche Vorgänger. Früher
ich meinte den ersten.
Oder? Die Comics hießen früher Star-Lord und das war so Alben. Da gab es auch ein paar.
Aber Otto Normalverbraucher, der
Mann. Nee, genau, kannte gar nicht.
Ich bin Comic-affin. Ich kannte
aber da kam der erste Guardians-Film, kam halt mitten in das Hoch von Marvel. Das
stimmt, ja.
Der hat da natürlich
nie was falsch gemacht.
Der Film hat die Leute da
und The Flash kam zu einem Zeitpunkt, als das das DCEU
am Boden lag.
Nicht nur am Boden lag, sondern zu Ende erklärt wurde.
Ich verstehe sowieso nicht, wie die seit 3 Jahren überhaupt an ihr Geld kommen oder wie die das alles finanzieren. Was sie da versuchen.
So, komme endlich mal jetzt auch noch jetzt zu einem Film, der jetzt erstmal ein paar Punkte sammeln wird.
Wo kommen wir denn jetzt hin? Bei 2?
Wir sind jetzt bei 2, ja. Auf Platz 2 von Tino ist Javan. Das ist der neue Film von
Schade, dass der jetzt
hier sitzt.
Ja, das ist einer der beiden neuen Filme in diesem Jahr von Shah Rukh Khan, die in diesem Jahr rauskamen. Der eine heißt Pathan und der andere heißt Javan. Javan, da spielt er nicht nur sich, also spielt er nicht nur sich selbst, sondern halt, also er spielt eine Rolle, er spielt aber auch den Sohn dieser Rolle und der halt nach Jahren zurückkommt und, sag ich mal, das gesamte Land in eine Art Würgegriff packt, um halt auf die Missstände in diesem Land hinzuweisen. Hm. Und deswegen hat er unter anderem einen gesamten Frauenknast infiltriert und mit einer Gruppe von Insassinnen. Verübt er jetzt halt mehrere Anschläge, die Infrastruktur Indiens sehr angreifen. Und ich muss sagen, er hat Spaß gemacht. So, ja, aber
auch wieder auf Netflix,
auch auf Netflix, ja.
Die haben
sogar einen Extended Cut auf Netflix.
Wow.
Die haben ja groß eingekauft, ne?
Die Indischen kriegen sie jetzt momentan alle.
Aber RR war schon ein bisschen, ich meine, RR gab's ja schon, aber war ein bisschen versteckt, ne? Man muss auf Englisch umschalten.
Ist jetzt immer noch so.
Okay, aber trotzdem finde ich interessant, dass die da richtig zugegriffen haben und offensichtlich da
und,
eine Tüte von Filmen eingekauft haben.
Ein Leo, ein Animal, ein Javan, ein Pathan, die waren dieses Jahr wirklich weltweit richtig, richtig erfolgreich und haben dann diesen ganzen anderen Filmen echt Konkurrenz gemacht. Ne? Also ein Leo zum Beispiel war erfolgreicher als Killers of the Flower Moon, als er angelaufen ist, zusammen mit Killers of the Flower Moon. Deswegen.
Das ist nicht jetzt Leo und Leo ist ein Film. Das ist nicht Leo ist Film, aus Killers of the Flower Moon.
Nein, Leo ist ein Film. Ja, also. Tino hat Javan, der hat damit 9 Punkte, was ihn zwar jetzt nicht nach vorne haut, irgendwie groß nach vorne haut, aber damit hat er schon mehr als einige andere. Zum Beispiel Dungeons & Dragons. Hm. Oder
Evil Dead nicht.
Anatomie einer Fall. Und Evil Dead auch.
Was?
Ja, ja.
Evil Dead. Die Inder und hauen die Teufel weg.
So, was hab ich auf Platz 2?
Du hattest John Wick.
John Wick habe ich auf Platz 2, ja. Den haben wir schon abgehakt, das ist schon mal ganz gut. Weißt du, was du auf Platz 2 hast, Antje?
Ja, ich habe Oppenheimer auf Platz 2.
Du hast Oppenheimer auf Platz 2. Steven hat ebenfalls Oppenheimer auf Platz 2.
Oh, dann weiß ich, was hier noch.
Und Eddie hat Oppenheimer auf Platz 1.
Echt?
Wow.
Hast du ihn auch dabei?
So viel.
Natürlich habe ich Oppenheimer auch dabei. Damit?
Und nee. Thilo hat Oppenheimer ebenfalls auf Platz.
Aber es ist objektiv der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das muss ich einfach sagen. Ich fand den jetzt auch nicht, wie gesagt, keine 4 Sterne. Ist jetzt von den Nolan-Filmen, die ich zuletzt gesehen habe. Da ist besser als Tenet. Aber ich muss den auch noch mal sehen, weil das war schon schwere Kost. Was ist los?
Ich rechne gerade nach. 2, ja?
Richtig.
1, 1, 20, 29.
Hast du ihn nicht?
Ich habe ihn nicht. Er hat es bei mir ganz knapp.
Ich glaub,
du hast ihn noch. 9 Andi hatten schon. Hatten auf der, hat schon 5 Punkte von Andi gekriegt.
Okay. Ja.
29. Puh, das sind dann insgesamt
34.
34. Oh, oh. Erzähl weiter, Eddie, Entschuldigung.
Nee, es gibt eigentlich gar nichts viel zu. Wir haben ja auch schon in der Sendung drüber geredet, muss jetzt nicht alles wiederholen. Es ist ein bisschen erstaunlich, weil ich ja auch ein bisschen über den abgelästert habe oder so, aber man muss einfach objektiv sagen, dass der Film einfach, ja, einfach stark ist. Es ist einfach so, dass ich bei dem Film, glaube ich, ein bisschen mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen bin, weil ich halt doch irgendwie gedacht habe, es gibt noch diesen krassen Nolan-Twist. Irgendwie. So die ganz krasse, den Stunt, den Nolan-Stunt. Und der ist irgendwie nie gekommen. Aber die Schauspieler, die ganze Story, das ist alles so gut umgesetzt, das ja, ist einfach ein Meisterwerk eigentlich, wenn man, was so Kinofilme angeht. Sowas muss man auf der großen Leinwand sehen. Und ich bin froh, dass es mal jetzt diese Story, dass die ein Regisseur wie Nolan festgehalten hat für die Ewigkeit. War das der Film, der mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr? Wahrscheinlich nicht. Aber da habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, das ist einfach objektiv gesehen in meiner Liste, wo ich eh keinen Film habe, wo ich sage, der schafft's in meine All-Time-Classics. Mhm. Da habe ich dann einfach so ein bisschen nach anderen Kriterien entschieden und gesagt, nee, also objektiv muss man sagen, die Summe der Einzelteile ist hier am besten.
Ich kann es nur bestätigen, also das war intensives Kino. Auch da, ich war nicht pinkeln. Es ist kein Biopicture für mich. Es ist für mich einfach so die Antwort auf die kindliche Frage, wieso stellt man so eine Scheiße her? Und
weil man kann.
Das ist, ja, genau. Und das ist wie so ein riesiges Mosaik aus den einzelnen kleinen Bausteinchen, weil es gibt nicht nur eine Beantwortung, sondern ein riesiges Mosaik, was dann das Bild der Apokalypse ergibt. Warum schaufelt sich die Menschheit ihr eigenes Grab? Wie konnte es denn dazu kommen? Naive Ranzgehensweise? Ja, ist nicht mit einer Frage zu beantworten. Und hier siehst du ganz, 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 ganz viele kleine Details, die alle ineinander fassen, selber wie Physik und kleine Elementarteilchen, kleinste Elementarteilchen. Ja, und dann siehst du, klar, es geht um Neid, es geht um Ehrgeiz, es geht um beleidigt sein, Angst. Es geht auch um, es gibt auch gute Gründe, genau. Es gibt auch einfach ein paar Gründe, warum wird das dann weiter fortgesetzt, obwohl man doch gesehen hat, und wieso wird es überhaupt eingesetzt, weil dann eben einer ein bisschen zu kurzen Pimmel hat und was weiß ich was. Also da wird alles abgelichtet in 3 Stunden und man denkt sich, ja gut, wenn ich das jetzt so sehe, wundert's mich nicht. Nicht?
Lustigerweise kommt der Film ja zu einer Zeit, wo wir gerade über KI und so reden.
Ja.
Und an einem, vielleicht, können wir vielleicht jetzt noch gar nicht sagen, an einem ähnlichen Punkt sind, wo du merkst, okay, das könnte irgendwann potenziell gefährlich werden, aber.
Ach komm.
Aber die anderen entwickeln auch weiter, dann können wir jetzt nicht aufhören zu entwickeln, also entwickeln wir auch weiter.
Ja.
Und so schaukelt sich schon vielleicht das nächste, und es ist also vielleicht auch gar kein Zufall, dass der Film dann jetzt so dieses Thema zwar mit einem ganz, also zwar Atombombe, aber wir können das vielleicht immer noch nachvollziehen.
Mhm. Ja.
Oder werden es noch nachvollziehen können.
Für mich kein Film, den ich jetzt so schnell noch mal gucken muss, obwohl er mich extrem beeindruckt hat. Aber ich hab's ja jetzt gesehen.
Ja.
Ich guck's jetzt erstmal nicht noch mal. Reicht mir dann. Aber es war toll. Und für mich auch der beste Film des Jahres.
Und wie er einfach in den 3 Stunden eigentlich 3 völlig unterschiedliche Arten von Filmen erzählt. Also du hast ja am Anfang halt wird das langsam alles so eingeführt. Du lernst ihn vor allen Dingen kennen. Es ist vorwiegend ein Film über ihn und über einen, auch wieder eine getriebene Person. Dann hast du ja in der Mitte fast so ein Heist-Movie eigentlich. Da geht es zwar nicht darum, irgendwas zu stehlen, aber um die Entwicklung von irgendwas und wie man dann versucht, unter den äußeren Umständen das irgendwie zu verfolgen und dann die einzelnen Situationen irgendwie auszuloten, gucken, wie steht man am besten da und so. Und dann geht es am Ende dann hin in dieses Gerichtsdrama. Und was ich an dem Film so rückwirkend bemerkenswert finde, mit Ausnahme natürlich dieser fantastischen Explosion, dass dieser Film ja sehr viel darüber aussagt, wie wir Menschen über verschiedene Zeiten wahrnehmen und wie der öffentliche Diskurs die Wahrnehmung von Menschen bestimmt.
Oder
und,
deine Kunst.
Genau.
Oder eben dein Werk.
Und das ist ja eigentlich auch was total aktuell ist. Also wenn du irgendetwas machst, was zum Beispiel im Internet kommentiert wird, hast du da letzten Endes irgendwann keinen Einfluss mehr drauf. Und du bist davon abhängig zum Teil, wie du von außen wahrgenommen wirst, wie dein Bild nach außen transportiert wird. Und so ist es ja hier bei Oppenheimer auch in einer wesentlich extremeren Form. Und Cillian Murphy ist brillant. Alle sind brillant.
Ja. Ich verstehe nicht, warum da die ganzen Frauengeschichten mit drin sind. Das hat sich für mich für die Storyline nicht erschlossen.
Das zeigt, dass er eigentlich ein relativ emotionsloser Soziopath, keine Ahnung.
Aber will doch vögeln.
Ja, aber mehr auch nicht.
Das ist auch eine Emotion.
Mehr auch nicht, ne?
Ja,
also das zeigt auch, dass du natürlich diesen Charakterzug besitzt, sowas herzustellen.
Aber muss man dann dafür das so ausdehnen und auserzählen und Sex explizit? Und du, weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst. Also
verstehe ich nicht, was
er ist halt sehr opportunistisch. Ich glaube aber, was auch so ein bisschen da, also ich verstehe, was du meinst. Diese Story hätte es vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, aber dann hättest du, wahrscheinlich ist jetzt eine Behauptung von mir, keine Ahnung, don't hate me, hättest du gar keinen weiblichen Charakter in diesem Film gehabt.
Ja, aber du hättest auch dieses, sein autistisches Wesen, hättest du da nicht so deutlich.
Ja, seine Emotionslosigkeit Sachen, ist.
Weil alles andere ist beruflicher Ehrgeiz oder eben nicht. Da hast du keinen emotionalen Anbindungspunkt.
Aber ich glaube, was Andi meint, ist halt so, die Gewichtung ist, es nimmt ja schon sehr viel Platz ein.
Ich dachte, was wird daraus wohl?
Ja, verstehe ich schon.
Am Ende ist es nur, es erzählt ein bisschen was über seinen Charakter, aber brauchen wir dafür 45 Minuten? Nicht. Also,
aber es geht ja immer so ganz schnell hin und her. Ne?
Ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Also gerade im ersten Drittel habe ich nicht verstanden, in welchen Zeitebenen ich manchmal war. Also ich habe meinen Grund, warum ich den eher auf die 8 oder so gesetzt habe. Aber ich verstehe natürlich, wenn man sagt, das ist qualitativ hochwertige Filmkunst. Das
also
ist
ich ganz bin klar. Jetzt auch kein Computerbrain, was in jeder Sekunde mal genau 100%ig weiß, was wie wo ist. Aber gefühlsmäßig fühlte ich mich da immer komplett in der Waage. Also wusste ich immer, was er mir jetzt gerade erzählen will. Ich mochte auch diesen Kontrast von dieser totalen Vernichtung, diesem Atompilz hin zu diesem erniedrigenden Gerichtsdrama da in diesem kleinen Raum. Also mehr Gegensätzlichkeit geht ja nicht. Das ist ja, das hat viel Schönes in all seinen Facetten und Gegensätzlichkeiten.
Aber das trifft es auch ganz gut. Die Schönheit dieser Schlimmen, des Schlimmen,
ja,
wenn du so willst. Ne? Also das ist ja auch typisch neu. Er inszeniert das ja so geil, dass du einerseits, genau wie die Wissenschaftler, kaum erwarten kannst, zeig mir die Bombe, zeig mir, was die kann. Mhm. Wie die Wissenschaftler selbst, die wirklich, oh, wir haben's, wir wollen's jetzt sehen. Und gleichzeitig denkst du dir so, ja, aber also die Konsequenzen davon sind halt schon nicht so gut.
Aber der übertreibt's gar nicht dann mit dem Effekt, ne? Das ist noch, du weißt, es gab jetzt seitdem auch schon größere Bomben. Und dann schneidet er ja ganz schnell nur auf das Auge um. Das Auge, das menschliche Auge, was irgendwo zwischen Stolz und Faszination, obwohl gerade das potenzielle Ende besiegelt wurde. Und das ist toll. Hatte viel Schönes. Aber ich guck's jetzt nicht nochmal.
Ich werde mir nochmal angucken über die Feiertage, weil ich jetzt auch die Blu-ray zu Hause habe. Und ich habe Bock drauf. Ich mag an dem Film alles, was ihr sagt, finde ich, gebe ich euch recht. Also sehe ich ähnlich oder fast genauso. Ich finde es noch schön, dass man in diesem Film so viel sieht, was Nolan bislang auf seinem Weg gemacht hat, was jetzt hier so gesehen so eine Art Quintessenz bildet oder beziehungsweise wo so seine Zielführung so, weißt du? Also, dass man so viele kleine Details irgendwie da drin sieht, die in anderen Nolan-Filmen schon immer mal Thema oder Optik oder Idee oder sonst irgendwas waren so und das hat mir auch an dem Film echt, hat mich echt beeindruckt und man muss es halt einfach mal sagen, ey, 190 Minuten oder 180? Okay.
Kann sein, ja.
Ja, über dieses Thema und dann so ein Hit, über 900 Millionen Dollar Einspiel, das ist schon, das macht dann doch wieder Hoffnung fürs Kino.
Ja, absolut.
Ja, begreife ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe Nolan, Thema Atombombe,
toller Cast, tolle Kamera, tolle Promo, verstehe ich alles. Warum der fast 1 Milliarde einspielt? Und ist das der erfolgreichste Film oder
ist Barbie? Nee, der erfolgreichste Film ist Barbie.
Okay. Der kommt jetzt.
Also
der
das finde ich faszinierend.
Ja, also, ja, ist faszinierend, finde ich auch.
Wir haben jetzt nicht gedacht.
Nee, fast alles sehr eigenwilliges Dingen.
Wir haben jetzt, glaube ich, fast alles abgearbeitet. Du hast auf der 2 noch Napoleon.
Ja.
Und Ridley Scott.
Und deine Meinung? Und ich kann mich dann nur wiederholen. Das ist ungefähr das gleiche wie mit dem Alien-Film. Ich bin in diesem Fall für diese Liste wirklich nur davon ausgegangen oder mein Ansatz war, womit fühle ich mich wirklich gut unterhalten und wann dachte ich wirklich, wow, das ist ja mal richtig, endlich mal wieder richtiges Kino. Und es gab nur wenige Filme dieses Jahr. Bei dem kamen wir raus, ich möchte dazu sagen, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Zeitalter, nicht mein Napoleon ist interessant für mich. Der Film ging so durch und ich kam raus aus dem Kino, das erste Mal wieder so lange Zeit, dachte, endlich mal wieder ein richtig guter Film. Ich kann mich noch nicht mal mehr so an Highlights erinnern, bis auf das Pferd und die Kanonenkugel natürlich am Anfang. Ja. Aber ich weiß, dass ich aus dem Kino kam und das ist mir das Allerwichtigste, mein größtes Argument. Und ich dachte, ja, es gibt noch gut gemachte Filme, wo einfach alles stimmt von vorne bis hin. Es gibt noch einen anderen dieses Jahr, den ich auf die 1 gesetzt habe, glaube ich, bei dem das so ist, aber bei dem Film ist es mir besonders aufgefallen.
Ja, können wir auch direkt mit der 1 wirklich weitermachen. Ne?
Tilos 2 fehlt noch.
Tilos 2 war Javan.
Tilos.
Tilos 2? Ah ja, stimmt, Entschuldigung.
Ich weiß, was Platz 2 ist. Bo is Afraid.
Bo is Afraid.
Den ich auch nur einmal geguckt habe, deswegen kann ich deine Zweitsitzungserfahrungen überhaupt nicht teilen oder nachvollziehen oder beurteilen, weil ich hatte ja nur eine. Ja. Starke Bilder hat mich komplett abgeholt, begeistert, über Wochen noch beschäftigt. Nichts, wo ich rausgegangen und gesagt habe, so und so war das, sondern der waberte noch monatelang weiter in meinem Kopf. Und das tun wirklich nicht mehr viele Filme bei mir heutzutage.
Habe ich mich noch nicht rangetraut.
Ich auch nicht. Ich verstehe diese Vorbehalte gegen den Mittelteil gar nicht so. Ich finde ihn zwar auch nicht so stark für den Rest, aber auch nicht so schlimm, wie viele sagen. Ich finde tatsächlich das letzte Drittel schon fast am intensivsten. Das finde ich richtig übel. Und deswegen
ja, spätestens, wenn er im Haus seiner Mutter ist.
Ja, das meine ich. Schräg.
Aber ich muss auch sagen, das Gott. Ende fand ich schon wieder so ein bisschen
das
so.
Das Ende.
Boah, da wo ich dachte,
das war auch wie bei The Wall so ein bisschen pinkfleutig, ja, ne?
Wo ich so dachte, oh, Asta, ey, come on, nimm dir einen Arzt. Also,
das stimmt. Ja, weißt du, nein, nimm dir nicht so einen Arzt, sonst kriegen wir solche Filme nicht wieder.
Du hast recht, der übertreibt es ums 1000-Millionenfache. Aber das Äquivalent dazu dieses Jahr war für mich Babylon, der ist auch total übertreibt. Und ich finde es immer schön, wenn so Regisseure oder Regisseurinnen immer noch den Raum kriegen, mal es komplett zu eskalieren. Da muss dann auch nicht alles perfekt sein, weil da habe ich immer noch über so viel Strecken dann was, was mich da irgendwie abholt und begeistert oder bewegt. Und da war das einfach ganz viel. Und auch da, wie bei Oppenheimer, gucke ich erstmal nicht nochmal. Ist hier drin, im Kino, groß und schön empfunden worden und das reicht mir dann erstmal. Hoffe ich jetzt keine Blu-ray von.
Also die erste Stunde ist der absolute Wahnsinn.
Ja, auch die erste Stunde ist super.
Auch beim zweiten Gucken, ja.
Die erste Stunde finde ich auch super. Ich mag auch die zweite Stunde, wie gesagt, ich finde ab dem Wald wirklich.
Wie lange geht der Film?
3.
Oh. Ist der denn.
Ich war
ist
nicht der auf Toilette. Oh.
Nein.
Macht der, also schlägt der dich nieder?
Nein.
Ah, ich dachte, es wäre eher so ein ganz hartes Drama. Dachte ich.
Nein, das fühlt sich dann mehr in deinen Gedanken vielleicht ab. Aber vordergründig ist es das nicht. Ne?
Oh, okay.
Und der ist echt witzig und der hat auch. Also, sag ich mal, inszenatorisch hat er so viel drin.
Ich krieg da so Walter Mitty-Vibes.
Hab ich aber nicht gesehen.
Walter Mitty in sehr depressiv.
Ja. Es ist ein Film über Depressionen und Angststörungen.
Das das ist ja herrlich.
Schön, da freue ich mich drauf.
Da gehen wir doch direkt mal rein.
So, damit hätten wir noch Elemental auf Platz 1 bei Antje. Ja.
Oh, wow, ernsthaft?
Ja, Elemental. 2023 war ein Jahr, da durfte mal wieder ein Pixar-Film auf meine Nummer 1. Ich fand den einfach wirklich wunderschön im wahrsten Sinne. Was ist das für ein Untertitel?
Das ist die indische Version, aber, die Tino auf Platz 1.
Genau. die Idee von einer Stadt, in der alle Elemente zusammenwohnen und dann verliebt sich Wasser in Feuer, das ist simpel und hat für mich aber zu 100% funktioniert. Diese Geschichte oder diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die einzelnen Ideen, die vielleicht, also was die Gestalt, die Gestaltung dieser Welt angeht, kommt vielleicht nicht ganz ran an sowas wie Zoomania beispielsweise, aber wandelt auf ähnlichen Spuren. Ich finde diesen Trickstil wahnsinnig toll und war wirklich sehr, sehr gerührt mit der Geschichte, die ja auf der einen Seite ja, die zum Großteil einfach davon handelt, wie man sich irgendwie als Kind, wie man da zwiegespalten ist in sich, dass man die Eltern glücklich machen will und auf der anderen Seite aber auf eigenen Beinen stehen, was für mich eigentlich so neben der Migrationsgeschichte und auch natürlich dieses typische Gegensätze ziehen sich an, bla, wirklich das alles dominiert hat. Und ich fand den toll. Und deshalb ist er auch meiner Nummer eins.
Hey, und ich meine, man kann den Film ja, selbst so kritisch man ihm gegenüberstehen kann, man kann dem Film ja einfach auch echt mal Respekt dafür zollen, dass er halt wirklich sein Publikum gefunden hat über die Dauer
der Zeit. Ja, das finde ich auch so schön, ja.
Und vielleicht war die Geschichte, wenn man sie selbst persönlich vielleicht auch ein bisschen zu einfach findet oder irgendwie vielleicht das Thema Migration und so weiter nicht ganz so stark irgendwie repräsentiert oder eben halt für Kinder repräsentiert, dass er trotzdem genug Leute halt einfach von seiner Geschichte wie von seiner Botschaft her überzeugen konnte. Und dann auch, sag ich mal, vielleicht gegen den einen oder anderen Kampfbegriff spricht, der ja gerne mal irgendwie benutzt wird, um Filme dann wieder klein zu reden, so. Und ja, ich fand den jetzt, er hat mich jetzt nicht so wirklich, da waren andere Animationsfilme, die mich mehr beeindruckt haben oder sonst irgendwas, aber ich finde den jetzt auch nicht schlimm oder sonst irgendwas. Der ist einfach ein schöner Film.
Ja.
Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ist der denn so raffiniert, wie Pixar früher war?
Nee, das würde ich jetzt nicht mal behaupten.
Dieses so absolut makellose und das, immer, das immer künstlerisch.
Das haben sie ihm angekreidet, das wäre es nämlich nicht.
Ja. Tino hat auf seiner Eins Limbo. Für dieses Jahr, weil der dieses Jahr endlich in Deutschland halt rauskam. Was ich halt echt schön finde. Ein chinesischer Thriller über zwei unterschiedliche Cops, die einen Serienkiller jagen.
Ach, dieser ultra-ästhetische Film.
Genau, der halt Frauen immer wieder verstümmelt und deren Hände oder Gliedmaßen in der Stadt verteilt. Und diese beiden Ermittler benutzen jetzt eine Frau, die noch eine Rechnung oder beziehungsweise mit der eine der beiden Ermittler noch eine Rechnung offen hat, benutzen sie halt als Köder.
Limbo.
Alter, Limbo.
Diese Bilder, guckt euch diese Bilder an.
Und dieser Film von Choi Chiang, der war halt mein Film des Jahres letztes Jahr, glaube ich, war das der Fall. Weil ich hab den in Sitges gesehen, der hat mich einfach nur geflasht, allein durch seine Ästhetik und Intensität und die ganze Inszenierung. Das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch.
Guckt euch das allein mal an.
Das ist schon krass.
Ich fand den auch super. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen Film gab, bei dem ich wegen des Inhalts pausieren musste.
Mm. Ui, ui, ui.
Also klar muss man, wenn man zu Hause irgendwie mal pausieren, aber nicht, weil ich das gerade nicht ertragen habe.
Wow.
Also es gibt eine Szene, die sehr, sehr krasse Gewalt an einer Frau ausübt, in diesem Setting auf einer Müllhalde. Und danach musste 10 Minuten musste ich durchatmen.
Kann ich verstehen. Ist eine fiese Szene. Also finde ich schön, dass Tino den nochmal mit reingeholt hat, weil, wie gesagt, er ist dieses Jahr erst bei uns auf Media, auf Blu-ray und DVD erschienen, gibt ein schönes Mediabook. Ich kann ihn auch wärmstens empfehlen. Es ist ein krasser Film.
Ja, ist ein super Film.
Aber er ist inszenatorisch einfach der Hammer.
Ja.
Also wirklich, der hat mir die Schuhe ausgezogen.
Es ist auch selten, dass ein Film rauskommt und du denkst so, was ist denn das für ein Look?
Und offensichtlich haben
sie sich denn
erst während des
Drehs. Hast du den auch schon gesehen? Nee, aber ich habe ein paar Beiträge darüber geschnitten, deswegen habe ich mich damit ein
bisschen. Und sie haben erst während des Drehs wohl die Idee gefunden, den in Schwarz-Weiß zu machen. Sollte eigentlich
Der war gar nicht darauf ausgelegt.
Der war, glaub ich,
das ist ja nochmal absurder.
Ja.
Oh, wow.
Und ich finde aber die Entscheidung, das in Schwarz-Weiß zu machen, finde ich echt Gold wert. Es gibt wohl eine Farbversion, die da kursiert einen Trailer durchs Netz, aber was damit ist, wissen wir halt auch noch nicht so genau. So, dann würde ich noch meinen Platz 1 abhaken. Den haben wir auch schon, glaube ich, mehrfach.
Ist das der letzte Platz 1 jetzt hier?
Nee, es gibt noch einen Platz 1.
Ah, okay.
Aber ich mach's schnell, weil mein Platz 1 ermöglicht diesem Film nochmal einen Sprung nach oben. Es ist Godzilla Minus One.
Oh. Dein Top 1!
Oh. Das ist mein Platz 1.
Das finde ich sehr sympathisch.
Ich habe
mich überrascht.
Das finde ich sympathisch. Ja, ich bin auch überrascht. Aber.
Den hatten wir so oft schon heute, aber ja.
Ich kann gar nicht sagen, wie mich dieser Film so war. Also, es ist so unwahrscheinlich, wie dieser Film mich begeistert hat. Ich habe den Film als Screener gesehen mit einem Wasserzeichen über das oberste Bilddrittel. Irgendwie, es war furchtbar, es war einfach nur mitten reingeklatscht, es war auf Japanisch mit Untertiteln. Es ist ein Film, der alles andere macht als Godzilla-Filme in der Vergangenheit, weil er sich halt so sehr auf eine Familie konzentriert. Er schafft es aber, dieses Vieh noch bedrohlicher zu machen, als es ohnehin schon irgendwie jemals war. Eben allein durch die Tatsache, dass er die Geschichte nochmal nach vorne verlagert.
kurz hinter Ende des Zweiten Weltkriegs ins Jahr 1947 in Japan. Er hat Szenen für die Ewigkeit. Ja, wenn die Kamera durch dieses Zugfenster geht, an Godzilla hochfährt, die Fanfare kommt von Ifukube. Ey, wenn er da in diesen Zug beißt und mal ehrlich, dem Mission Impossible Finale echt Konkurrenz macht.
Das stimmt, ja, ja, ja.
Ja,
ja, das stimmt, ja.
Und dieser Atomic Breath, den er da einmal ablässt und dann noch diese wundervolle Jaws-Hommage.
Auch toll, ja.
Ja, das nach 70 Jahren Existenz. Nach 70 Jahren. Ey, der Film hat mir...
Und die Effekte sind nicht perfekt. Aber der funktioniert, die Wirkung ist trotzdem da.
Wie bei
es ist irrelevant.
Die Effekte sind aber schon ziemlich gut, finde ich.
Und für 15 Millionen Dollar.
Wasser ist.
Bitte? Aber für 15 Millionen Dollar.
Ja, genau das ist die richtige Antwort auf meine Kritik. Das ist mega für das Geld. Und es irritiert halt nicht.
Ja, damit hat er nochmal 10 Punkte gut gemacht.
Und wo ist er? Obwohl, verrat nicht, wer die
Einzahl. Mach ich gleich.
Okay.
Mach ich gleich. Oh, Entschuldigung, das muss ich.
Ich hätte gerne in der zweiten Hälfte noch eine Stadt gesehen, die er verwüstet. Ja, ich bin auch. Aber auch ein primitiver Typ.
Ja, doch.
Ich hätte gerne in der zweiten Hälfte 10 Minuten weniger Drama und 10 Minuten noch eine Stadt.
Ja,
das ist mein einziger Kritikpunkt. Absolut. Einfach eine zerstörte Stadt.
Aber diese Lust und dieser Hunger nach mehr,
das stimmt,
ist etwas, was der auch Showdown Filme erstmal schaffen wieder müssen. Ja. So,
das stimmt, das stimmt.
Wenn du da sitzt und willst mehr, hat der Film eigentlich meiner Ansicht nach nur alles richtig gemacht, als zu sagen, oh, war jetzt aber auch cool.
Ist richtig. Richtig.
Haben wir jetzt schon alle Top 1?
Nein. Einer fehlt noch, das ist deiner.
Okay, ich dachte.
Und Stevens, oder?
Stevens ist Barbie.
Okay.
Ernsthaft?
Ja.
Wow.
Stevens ist Barbie. Okay. Ist der mit der einzige von uns, der hier Barbie genannt hat?
Das hat aber eine Menge Punkte dann jetzt.
Hat,
ne?
Barbie nochmal 10 Punkte verschafft? Aus dem Nichts. Und Andy hat auf Platz 1, also ich meine, ey, Barbie, ne? Also ich freue mich für den Erfolg.
Muss man jetzt drüber sprechen eigentlich in der Sendung?
Nee, komm. Nee?
Okay, gut.
Also, ey.
Können wir auch gar nicht mehr zeitlich.
Zeit ist um. Wir freuen uns für den Erfolg. Ja. Wir freuen uns, dass die Leute ins Kino gegangen sind. Absolut. Es ist ja auch erstaunlich, für eben so einen Produktfilm plötzlich so einen Erfolg zu haben.
Ja, auch schön, die Leute an den Kinokassen mit den Kostümen, fand ich alles toll.
Ey.
Toll. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das. Ich hätte gedacht, das wird der größte Flop.
Nee, das
nicht. Nee, Moment. Die Frage ist, wann? Als die Nachricht kam, die machen jetzt einen Barbie-Film, dachte ich.
Wusstest du sofort, dass wir.
Das kann doch niemals. Das wird gut.
Das ist doch ein Produkt, das spricht doch so viele an. Doch, ja. Das habe ich mir gedacht, dass das viele
ziehen. Also generationsübergreifend muss ich sagen, so wie Super Mario fand ich schon, dass das ja, ein potenzieller Hit war.
Genau, ja.
Ja. Nostalgie ist halt einfach ein großer Faktor immer noch.
Ja, aber come on, das ist Ryan Gosling und Margot Robbie. Das sind zwei der größten Stars, die es zurzeit gibt. Dann dieses Video mit in rosa Leggings auf den Rollerblades in Los Angeles. Da war für mich klar, dass das Ding auf jeden Fall Blockbuster-Potenzial hat.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Das kommt mir jetzt nicht.
Aber der enorme Erfolg fand ich schon überraschend. Dass es über 1 Milliarde einspielt, hätte ich nicht gedacht.
Ah, Barbie ist schon einfach wirklich, kennt man wie Mickey Mouse. Ne?
Kann halt jeder gucken irgendwie.
So, und dann hat Andy noch auf Platz 1 Killers of the Flower Moon.
Wow.
Und mit der auch nochmal.
Ich sag nur einen Punkt dazu. Ich hab den zur Hälfte gesehen vor 2 Wochen und dachte, wow, ist genau so, wie ich dachte. Und dachte ich, gestern gucke ich mir nochmal den Anfang an, hab dann wieder ungefähr 2 Drittel geguckt. Also das heißt, ich habe den eigentlich gar nicht fertig gesehen, aber der Film fließt und fließt und fließt. Das ist genauso wie mit Goodfellas, den kannst du nicht ausschalten.
Warum guckst du das?
Der fängt
an, weil ich, ja trotzdem
weil aus. Ich hier, weil ich nicht um 1 Uhr dann nochmal 1,5 Stunden weitergucken wollte. Und der Film fängt an und das erste, was du siehst, das sind die Indianer, der. Wer ist der Stamm noch? Aduka?
Nee. Osage.
Der Osage-Indianer, das sind die reichsten Menschen der Welt. Schnitt. Und dann siehst du die ganzen weißen Diener, die den Indianer halt helfen. Ich so, wie geil ist das?
Wusste ich nicht.
Ja, ich noch nie gehört. Und wie cool ist dieser Anfang? Und Leo ist sympathisch, doof und trotzdem erschreckend. Und De Niro ist natürlich top wie immer. Und die Hauptdarstellerin, die Indianer, ich habe gerade ihren White, wie heißt sie mit Nachnamen?
Lily Gladstone.
Gladstone, die ist natürlich so über alle Zweifel erhaben, weil sie einfach so viel Würde ausstrahlt und Souveränität und Ruhe. Also, ich wollte damit nur sagen, ich habe 2 Drittel gesehen und es reicht für mich für Platz 1.
Ja, aber der Film ist auch top. Kann man gar nichts gegen sagen.
Ist einfach nur, wo ich sage, so genau so muss ein Film sein. Alles ist richtig.
Absolut. Scorsese kommt mit seinen echt über 80 Jahren, legt einen Film hin, der so lang ist, aber so einen ungewöhnlichen Rhythmus hat und darüber trotzdem, also damit noch trotzdem fesselt, zeigt einen Blick auf die amerikanische Geschichte, den wir bislang noch nicht gehabt haben, ist fast surreal, dass da Leute Indianer, Entschuldigung, Native Americans irgendwie anbetteln, Ja, damit sie ihnen irgendwie ihr Auto abkaufen oder sonst irgendwas, ja.
Und wenn sie einen Platten haben, kommen sie nächste Woche zurück, kaufen sie einen zweiten.
Ja. Musste einfach verfilmt werden.
Und, so, und zeigt eine wirklich ethnische Säuberung, die einfach vorbeigeht.
Bösartig.
Das ist wirklich bösartig.
Wobei, deswegen habe ich den nicht im Kino geguckt, weil ich dachte, das ist so ein Genozidfilm. Und in Wahrheit ist es mehr sogar ein Serial-Killer-Film. Mhm. Es ist ja so Mafia-Komplott eigentlich eher. Und das fand ich dann beim Gucken, als ich den Film tatsächlich geguckt habe, dann tatsächlich interessanter als das, was ich erwartet hatte. Das
ist bei mir genauso.
Und dann dachte ich, ach so, das geht um so ein paar Böse, wie ich da nur nicht um so schlimmes Soldier Blue Gemetzel. Ne?
Das gut, dass sie, gut, dass sie den umgekehrten Ansatz gewählt hatten und nicht, wir fangen mit Leo an. Leo ist der Kriminalinspektor, der da hinkommt und dann auflöst, sondern wir fangen von der ganz anderen Seite an.
Auf jeden Fall.
Egal.
Ja, so. Wollt ihr noch kurz den Endstand wissen?
Sehr gern.
Habt ihr Bock?
Okay. Warte mal, Moment, wir müssen Tipps.
Oppenheimer.
Wahrscheinlich Oppenheimer, ne? Weil jetzt dreimal war der ganz oben, ne? Und du warst ja auch immerhin mit Oppenheimer dabei.
Leider. Ich
mach immer noch leider!
Auf eins Oppenheimer.
Ich sag auch Oppenheimer.
Auf zwei Flowers of the Killing Moon und auf drei sage ich Guardians.
Ja,
fast richtig. Also, wir haben, ich zieh's von hinten auf, wir haben tatsächlich 5 Plätze mit 10 Punkten. Talk to Me, Babylon, Limbo, Elemental und Barbie. Die haben alle 10. Alles andere ist da drunter. Also alles andere ist 9 Punkte. Dann haben wir Spider-Verse auf Platz 9 mit 12 Punkten. Wir haben auf Platz 7, muss ich jetzt so sagen, 2 Filme, nämlich The Killer und John Wick 4 mit jeweils 15 Punkten.
Das passt ja ganz gut.
Ja. Dann haben wir auf Platz 6 Mission Impossible 7 mit 16 Punkten.
Hätte ich nicht gedacht.
Auf Platz 5 haben wir Killers of the Flower Moon mit 19 Punkten. Mhm, schlecht. Auf Platz 4 haben wir Godzilla mit 20 Punkten.
Okay.
Auf Platz 3 haben wir Guardians of the Galaxy 3 mit 23 Punkten. Auf Platz 2 haben wir Sonne und Beton mit 24 Punkten.
Schön.
Und auf Platz 1 haben wir Oppenheimer mit 34.
Das ist eine gute Liste.
Das hast du sehr gut.
Man muss natürlich dazu sagen, weil ich glaube schon, dass Flowers of the Killing Moon bei mir die Chance
wirst
hätte,
Platz
1 zu machen. Der wäre dann wahrscheinlich noch mal deutlich höher. Und Sonne und Beton klingt aber für mich auch nach einem Film, der mir sehr gut gefällt. Also leider nicht alles gesehen, deshalb ist das ein bisschen.
Ey, es ist eine Momentaufnahme, die wir jetzt hier gemacht haben. Oder eine doppelte Momentaufnahme, die wir jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, das können die Leute da draußen hoffentlich akzeptieren. Und ist doch schön. Wir haben es ja noch mal Revue passieren lassen. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart.
Danke.
Danke, Antje. Danke, Tino. Danke, Andi. Danke, Eddie. Ich danke euch da draußen für ein schönes Jahr und für ein anstrengendes Jahr und für ein aufregendes Jahr. Und ich hoffe, es nimmt mal alles wieder ein bisschen entspanntere Form an.
Ich glaube, 24 wird unser Jahr.
2024 wird richtig geil.
Ja, glaube ich auch.
Ich meine, ich freue mich sehr auf Dune 2, ne?
Auf was?
Auf Dune 2. Ich bin sehr gespannt jetzt, weil die letzten Trailer und so, das sah alles schon ziemlich geil aus.
Mir wird schon reichen, wenn so ein
paar Kriege aufhören würden. Und Elden Ring DLC, falsche Sendung.
Und Civil War und was alles noch da kommen mag.
Oh, das ist mein, das ist, ja,
auf jeden Fall.
Gibt's einen, worauf du dich noch besonders freust?
Ja, alles steht Kopf 2.
Alles steht Kopf 2.
Oh, freu mich auch drauf.
Du, hast du noch irgendwas?
Film, der 2024 rauskommt. Was ist hier mit dem neuen Fury Road?
Kommt der schon nächstes Jahr?
Puh.
Ich bin neugierig. Glaub,
wenn
ich
sie
bin
jetzt den Trailer veröffentlichen, bis 25 werden sie nicht warten.
Ja. Doch, der soll, Mai soll der doch kommen schon.
Ich weiß, ich habe nicht so auf dem Schirm, was
das ist. Alles
meine, ja. Kann gut sein, ja.
Ja, so bin ich auch, habe ich Bock drauf, vorsichtig. Also mal gucken, was die nächsten Trailer sagen.
Ja, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so.
Der Trailer war für mich ein Schock. Und der Trailer von Godzilla gegen King Kong war für mich auch ein Schock. Und weil auf beide habe ich mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie noch ändert mit anderen Trailern.
Okay, dann sage ich Ferrari, komm.
Oh, guter
Ferrari. Was ist denn Ferrari?
Der neue Film.
Nein. Die wollen nach Hause kommen.
Ja.
Die können jetzt nicht nach
Hause. Abmord raus jetzt. Steht
Abmord
da.
Raus mit, ja.
Das richtet sich an dich, ne?
Ja, ich weiß. Wir hauen ab. Wir machen den Sack zu hier. Kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise hoffentlich habt ihr einen schönen Tag. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.